Zeit, heut zum, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht euch zum.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und eh alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Ja, ich stelle mal, ich beantworte jetzt oder versuche die ungestellte Frage zu beantworten, warum wir von Neuburger unser erfolgreiches Geschäftsmodell hinterfragen und eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Und da möchte ich ganz weit zurückgehen in die Geschichte unserer Familie unseres Unternehmens. Ja. Ins Jahr 1919, da hat nämlich mein Großvater in Ulixberg im Mühlviertel die Fleischerei gegründet und dort dann nach dem Zweiten Weltkrieg mein Vater übernommen. Mhm. Und er hat dann sehr fortschrittlich für diese Zeit schon erkannt, dass eine Spezialisierung wichtig ist und hat die Landwirtschaft und das Gasthaus gleich aufgegeben und hat die berühmte Fleischerschule in Augsburg besucht. Das ist deswegen bemerkenswert, weil so ein kleiner Metzger vom Land hat sich das normalerweise nicht geleistet. Mein Vater ist dann zurückgekommen, voller Tatendrang.
Also das war quasi so die Schule, wo man hingeht?
Das war die Schule, also okay. wo man wirklich lernt, wie das Handwerk funktioniert und ausmacht. Und er ist dann zurückgekommen und hat Ulixberger gleich ein modernes Wurstsortiment angeboten. Und darunter war eben auch schon der Neuburger. Also Geburtsjahr des Neuburgers, das ich dann ja zur Marke gemacht habe später. Ja. Und Erfinder war eben mein Vater.
Aber Sie haben am Anfang schon auch Leberkäse dazu gesagt. Das ist erst später gekommen, oder?
Am Anfang war es der Neuburger Leberkäse und dann haben wir gesagt, wir brauchen keinen Leberkäse mehr, es reicht uns Neuburger.
Das wollte ich auch mal loswerden heute.
Da sind wir deswegen auch so stolz drauf, weil wir auch sagen, es ist schon ein Unterschied zum Leberkäse. Und wir haben auch Werbesprüche gehabt, wie mit Leberkäse hat er nur die Form gemeinsam. Und das behaupten wir wirklich, dass das so ist. Mhm. Und oft werden wir gefragt, was ist denn der Unterschied eigentlich?
Ja, das hätte ich jetzt gleich gefragt. Ne? Was
und dann erzähle ich immer einen Witz aus der Branche. Nicht?
Okay.
Da sagt der Meister zum Lehrbuben, Fritzl, kehr einen Kühlraum zusammen, wir machen eine Leberkäse. Also so schlimm ist es nicht wirklich, aber Leberkäse wird normalerweise aus den ganzen Fleischabschnitte gemacht, die man bei der Frischfleischherstellung die anfallen, nicht? Wenn man Schnitzel auszuschneidet, muss man was wegschneiden und was machen wir mit dem? Das schmeißen wir nicht weg, da machen wir einen Leberkäse-Knacker. Mhm. Deswegen ist es ja so fein zerkleinert, damit man nicht so genau sieht, was da drinnen ist. Und mein Vater hat dann damals 1948 oder 1947 in Augsburg schon gelernt, dass man auch aus Edelteile einen Leberkäse machen kann. Nämlich, dass man Schnitzelfleisch nimmt für das Produkt. Das war damals fast ein bisschen ein Sakrileg. Schnitzelfleisch verwurschen war nicht üblich, aber mein Vater hat es trotzdem gemacht. Und das ist der Hauptunterschied zum Leberkäse, also Fleisch der höchsten Qualitätsstufe für das Produkt zu verwenden. Ja, wie gesagt, 1948 hat mein Vater das Produkt entwickelt und er hat dann auch viele erfolgreiche Jahre gehabt. Das Geschäft ist gut gegangen. Er hat in seiner besten Zeit 3 Filialen gehabt.
Gasthof und Fleisch.
Gasthof und Fleischerei Neuburger. Und ich bin ja als ältester Sohn quasi bestimmt worden, die Nachfolge anzutreten. Damals ist mir ja nicht gefragt worden.
Ja.
Ich habe mich auch nicht besonders gewehrt. Ich bin ja Fleischhauer geworden. Aber doch, dann bin ich zum Militär gegangen und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob das ist das, was ich mein Leben lang machen möchte.
Ja.
Und habe dann noch Koch gelernt.
Und auch gelernter Koch.
Bin auch gelernter Koch.
Schon.
Ja. Und nach langem Hin und Her hat mich mein Vater da so weit gebracht, dass ich mir so überlege, ob ich nicht den Betrieb übernehme. Und dann bin ich einmal zur Zeit heimgekommen und habe mir das genauer angeschaut. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, so eine kleine Metzgerei am Land, die eine gute Zukunft hat. Damals haben die Kaufleute angefangen, Wurst verkaufen. Die ersten Supermärkte sind entstanden.
Ja.
Man hat schon erkennen können, dass eine Metzgerei am Land vielleicht keine so gute Zukunft hat. Und deswegen habe ich auch sehr lange überlegt, ob ich den Betrieb überhaupt übernehmen möchte.
Okay. Darf ich noch was nachfragen da ein bisschen? Es war früher war es ein Gasthof und eine Fleischhauerei.
Genau, und eine Landwirtschaft war dabei.
Und eine Landwirtschaft, was das heißt, ihr habt auch landwirtschaftlichen Hintergrund, richtig, eigentlich ganz früher zurück, die Eltern noch, also die Großeltern vom Thomas dann.
Ja.
War das früher üblich, dass quasi Gasthaus und Fleischhauerei zusammengefallen ist?
Das war immer so ein Trio, war eigentlich überall so,
ja.
Also das war immer die Verbindung, die drei Berufe und mein Vater hat damals schon erkannt, dass es besser ist, wenn man sich auf eins konzentriert.
Spezialisierter.
Im Nachhinein ist vielleicht sieht man das heute ein bisschen anders. Heute möchte ich wieder in eine andere Richtung gehen, das nicht wirklich so spezialisieren, Blick, sondern wir möchten wieder zurück ein bisschen in die heile Welt. Mhm. Aber damals war es sicher der richtige Schritt. Ja. Mhm. Mhm. Ja, und so habe ich lange überlegt, ob ich zurückgehen soll. Und dann habe ich eine Idee gehabt, mit dem erfolgreichen Produkt Neuburger, das da in der Gemeindegrenzen rundum schon sehr beliebt war, kann man nicht zum Markt gehen. Und die Vision war da, aus dem Neuburger Österreich weite Marke zu machen. Ich habe zwar keine Ahnung gehabt, wie das geht, aber ich war umso mehr davon überzeugt und bin einfach den Nachbarn zum Kaufmann gedingelt, habe angeklopft und habe ihm das vorgeschlagen, ob er das probieren möchte und so weiter. Und ja, es war ein recht väterlicher Typ, der Herr Röwe in Eigenschlägel. Und so habe ich mich getraut.
Ein Mentor quasi ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, war ein Mentor und vielleicht, wenn der erste Mensch. Kauf noch nicht so gewesen war, hätte ich mir vielleicht gar nicht mehr weiter getraut.
Okay.
Auf jeden Fall, ich habe dann gesehen, dass man das Produkt in die Vitrine legen und nichts tun, dass das zu wenig ist. Ich habe mich dann selber ins Geschäft gestellt, bin also von einem Ort zum anderen tingelt, habe das Produkt damals schon vermarktet und verkostet und das hat eigentlich überall gut funktioniert. Und so habe ich 6 Jahre später, als ich den Betrieb von meinem Vater planmäßig übernommen habe, habe ich schon gesehen, das Projekt ist tragfähig und habe von einem Tag am anderen die ganze Produktion der anderen Sorten, das Frischfleischproduktion, aufgegeben, habe die Detailgeschäfte verpachtet und seitdem machen wir nur mehr ein Produkt bei Neuburger.
Ah, was war es vorher? Was waren vorher die Produkte?
Die üblichen Sorten von der Extrawurst über die Würstel und Knacker, Säugfleisch, Frischfleisch, haben wir alles verkauft, was ja der übliche Sortiment in einer ländlichen Fleischerei ist.
Also es war einfach eine Fleischerei vorher?
Fleischerei, ganz normal. Und ich habe dann gesehen, das funktioniert und habe dann von einem anderen alles andere
auf. Und quasi hinten irgendwann angefangen, den Prototypen haben zu entwickeln?
Richtig, nebenher so quasi mit der anderen Produktion. Und das waren eben die 6 Jahre von 1980, wie ich begonnen habe, bis 86, als mein Vater in Pension gegangen ist, habe ich sozusagen eine Testphase gehabt. Ja. Und da habe ich schon gesehen, das funktioniert. Und dann habe ich eben den Schritt gemacht.
Ja.
Und das war auch der richtige Schritt. Das war dann.
Was hat denn der Vater dazu gesagt?
Ja, der Vater war immer sehr offen, weil er auch selber gesehen hat, dass das Geschäft im Land immer schwieriger wird.
Vor allem damals
sehr hochqualitative und damit teure Waren verkauft. Nicht? Das war damals natürlich zunehmend schwieriger.
Also auch am Land ist früher schon gern billig gekauft worden?
Ja, im Land war damals eine schlechte Kaufkraft. Die Leute haben es einfach nicht leisten können. Damals hat man eher in der Stadt, wo man Fleischerei gehabt hat, ein leichtes Leben gehabt. Aber im Land war es viel schwieriger früher, weil die Leute einfach wenig verdient haben. Und deswegen hat man das schon gespürt. Und er hat es auch gespürt, aber er war immer sehr offen, muss ich sagen, dem gegenüber.
Das hat man, okay.
Ja, 95 war dann eigentlich das Ziel erreicht. Österreich war erobert. Man hat unser Produkt quasi in die Hand gekriegt.
Geht's wieder Richtung Weltherrschaft, gell?
Ja, genau. Ja, und dann ist uns ein ländlichen Betrieb zu knapp geworden, drinnen im Ort. Wir haben schon alle Räume ausgebaut, die es noch gegeben hat, die landwirtschaftlichen Gebäude. Und dann haben wir uns eben entschlossen, dass wir da heraus auf der grünen Wiese neu bauen. Und sind jetzt seit 97 schon da auf dem Standort. Wichtige Entscheidung war, ins Fernsehen zu gehen. Fernsehwerbung ist ja bekanntlich teuer.
Ja, die kennt wirklich jeder, glaube ich, in einer gewissen Altersklasse.
Vor allem damals waren wir noch nicht so groß wie jetzt, da war das wirklich eine große finanzielle Anstrengung, aber man kann sagen, das Experiment hat sich gelohnt. Es hat wirklich viel Bekanntheit und Sympathie und hat sich endlich einen Kauf gebracht. Dänzburg kennen Sie vielleicht.
Mit dem Tiger im Hintergrund.
So gut. Von unserer Zeit.
Wer kriegt das letzte Blatt?
Neuburger, sagen Sie niemals Leberkäse zu ihm.
Und, ja, und da ist es damals entstanden mit dem,
Also das ist aus 2012 ist der Spot. Wie gesagt, 2000 haben wir da begonnen. 2008 haben wir uns dann entschlossen, nach Deutschland zu gehen, zu exportieren. Ist von Anfang an sehr gut angekommen. Natürlich, weil es die Deutschen auch geschmeckt hat, aber auch aus der kleinen heilen Welt, aus Österreich, wo wir schon auf Urlaub waren und so weiter. Also ist sehr gut besetzt und wir setzen inzwischen mehr als ein Drittel unserer Produktion nach Deutschland ab, was uns natürlich bei der heutigen Konzentration des Lebensmittelhandels sehr hilft. Man hat ja nur mehr einige wenige Kunden. Die wissen das auch, die sind entsprechend mächtig und benehmen sich auch entsprechend. Also da ist schon wichtig, dass man Standbeine hat, dass man nicht nur auf sie angewiesen ist.
Okay, also in dem Fall ist das andere Standbein ein anderes Land.
Ist ein anderes Land, ja, in dem Fall.
Ja. Aber der Vertriebsweg ist immer in den LEH. Richtig. LEH und Großhandel wahrscheinlich. Ne?
LEH vor allem, weil einfach uns klar war, die Breite kommt nur über den LEH.
Mhm.
Ja. Ja, 2015 ist auch wieder ein bemerkenswertes Jahr gewesen, da ist ja Thomas in die Firma gekommen. Thomas ist mein dritter Sohn.
Der dritte?
Ja, ich habe vier Kinder, davon drei Söhne, und ich habe es also anders gemacht als meine Eltern. Ich habe gedacht, ich lasse einfach. Wenn einer oder eine kommt, ist schön, wenn nicht, eine andere Lösung. Viel wichtiger ist, dass die Kinder das tun, was ihnen Freude macht.
Schön.
Und andererseits habe ich auch erkannt, heute als Lieferant des großen Lebensmittelhandels zu überleben, braucht man schon sehr viel Herzblut und muss schon mit großer Begeisterung bei der Sache sein. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn einer wirklich leidenschaftlich gern kommt, will, gern, aber nur, wenn er wirklich gern will. Und die anderen zwei Brüder von Thomas haben beide Technik studiert, das war überhaupt nie ein Thema. Die hat es nie interessiert, aber Thomas, ich habe ihn auch nicht gedrängt, hat halt dann Jus und BWL studiert und ist halt für sich ausgekommen. Das war für mich Voraussetzung, nicht weil ich so stolz bin, sondern weil ich erkennen wollte, dass er wirklich will. Weil sonst würde ich dein Business es sehr schwer haben. Ja.
Was macht das Business so besonders
weit? Das Business ist vor allem die Konzentration des Lebensmittelhandels. Das ist das große Problem.
Die Verhandlungen?
Naja, nicht die Verhandlungen, sondern es sind zum Teil keine Verhandlungen, sondern Vorgaben, die zu erfüllen sind. Ja. Und wir haben sicher eine gewisse Ausnahmeposition, weil unser Produkt einerseits sehr gut beim Konsumenten verankert ist und beliebt ist und andererseits nicht so leicht zum Kopieren ist. Ja. Und das macht das Leben so schwer, aber das war der Grund. Thomas ist gekommen und war ich natürlich froh. 2015, da ist uns ein schönes Bild gelungen, damit der mein Vater sozusagen
die drei Generationen
des Neuburgers, drei Generationen in einem Bild. Ja.
Ja.
Die mengenmäßige Entwicklung spricht auch Bände. Eine Zahl, die das ein bisschen treffiger macht.
Ja.
1980, wie ich begonnen habe, also außerhalb der Gemeindegrenze zu verkaufen, haben wir im Jahr 15 Tonnen Neuburger gemacht. Das machen wir jetzt an einem Tag. Also da sieht man schon,
15 Tonnen war ja auch nicht wenig, oder?
Das war auch nicht wenig, aber
das ist
das wird jetzt vervielfacht. Ja, da kann man sich sicher die Frage stellen, warum machen wir da nicht weiter? Wir haben einen riesen Markt vor der Haustür, von dem wir sogar wissen, dass er funktioniert. Die meisten Unternehmen haben das Problem der gesättigten Märkte. So im Klartext, man weiß nicht mehr, wo man seine Produkte verkaufen sollen.
Der einen Markt ist voll, nicht? Aber es gibt Blue Ocean,
das ist so schön. Deutschland ist ja für uns ein riesiger Markt, der nur Österreich mal 10 ist. Also da können wir noch sehr viel tun. Aber trotzdem gehen wir nicht weiter, sondern konzentrieren uns auf ein anderes Projekt. Und warum machen wir das? Und da möchte ich nochmal zurückgehen in die Geschichte. Im Jahr 1970, da habe nämlich ich begonnen, Fleischer zu lernen bei meinem Vater. Ja, da war, könnte man sagen, die Welt noch in Ordnung. Nicht? Wir haben die Tiere beim Bauern abgeholt, haben sie selbst geschlachtet.
Jetzt ist gerade der Thomas reingekommen.
Ja, haben es selber geschlachtet.
Wir sind natürlich. Ach, jetzt wird noch die Geschichte gerade.
Ja, das passt ja. Wir sind entsprechend umgegangen. Mit den Tieren. Wir haben gewusst, was herkommen, was gefressen haben. Das war also eine ganz andere Welt. Und damals haben wir vielleicht zweimal in der Woche Fleisch gegessen. Das ist auch ein wesentlicher Faktor. Heute schaut die Welt anders aus, das wissen wir. Die Kühe drehen sich im Melkkarussell. Die Schweine stehen auf den Spaltenböden und wir essen Fleisch.
Ja.
Viel Fleisch. Weil die Statistik sagt, dass ein Deutscher im Laufe seines Lebens 4 Rinder, 46 Schweine und fast 1000 Hühner isst. Und das spiegelt sich ja wieder im weltweiten Fleischkonsum, der sich von 1960 bis heute fast verfünffacht hat.
Ja.
Und diese Entwicklung habe ich natürlich in erster Reihe mitverfolgen dürfen, aber auch müssen. Und die Entwicklung macht mir schon immer mehr Sorgen, weil natürlich dadurch viele Dinge in dem ganzen System nicht mehr so sein, wie es sein sollen.
Welche Dinge
sind das? Geht es einmal los bei der Tierhaltung, das wissen wir alle, wir wollen es uns nicht so genau anschauen. Das geht darüber, dass die Bauern kein Geld mehr verdienen, bis zum, dass wir Regenwald abholzen und Soja aus Südamerika herüberschiffen. Wir kennen die Umweltthemen, dass die Rinderzucht speziell einer der größten Emittenten ist. Wir wissen auch, dass dieser hohe Fleischkonsum für die Gesundheit von Menschen nicht zuträglich ist. Es ist eine ganze Reihe von Dingen mit dem hohen Fleischkonsum einhergehen. Und ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, als Fleischerzeuger mache ich genau das Gegenteil. ich pushe ja das noch mit einem guten Produkt.
Ja.
Und das macht mir schon immer mehr Sorgen und sehr lang denke ich über das nach, über 20 Jahre schon. Mhm. Und habe dann einige Versuche gemacht, Biofleisch einzusetzen, was an der Menge einfach ganz kolossal scheitert.
Also nochmal kurz, eigentlich schon mit der Zeit ein schlechtes Gewissen kriegt, auch, dass man da mitmacht bei der Entwicklung, oder?
Ja, nicht nur mitmacht, sondern dass man selber sogar nur befeuert. Ne?
Ja, mitschuldig ist ein bisschen sogar.
Und das war also, da kamen viele Überlegungen. Und nach vielen Jahren habe ich dann eigentlich keinen anderen Weg gesehen. Ich wollte da raus, das ist einmal klar, dass ich weiterhin hochwertige Nahrungsmittel mache, aber eben aus anderen Rohstoff als Fleisch.
Hast du einen speziellen Auslöser gegeben für das?
Nein, oder ist das so? War eigentlich für mich schon immer klar, dass ich da was umdrehe.
Ja.
Und es ist dann immer klarer geworden, es kann nur darin münden, dass ich vegetarische Nahrungsmittel erzeuge, und zwar solche, das habe ich mir dann selber vielleicht noch auferlegt, die Leute vom Fleischkonsum wegbringen sollen. Also das war dann irgendwann meine Vision von dort weg, ein Nahrungsmittel zu erzeugen, was irgendwann, auch wenn ich es nicht mehr erlebe, so viel Kilo ohne Fleisch macht oder einen Fleischkonsum ersetzt, als ich jemals mit Neuburger Fleisch verkauft habe. Das war die Vision, die ich damals...
Also mindestens 15 Tonnen am Tag dann.
Ja, genau. Ja. Und das ist dann nicht nur eine Vision geworden, sondern das ist eigentlich meine Lebensaufgabe, muss ich sagen.
Ja.
Und waren die meisten Leute in Pension gegangen, so mit 60, da habe ich angefangen mit dem Projekt. Ja. Also von denen her war es auch wieder eine gute Sache.
Ja,
okay, der Entschluss war da.
Ja.
Ich habe das in der Familie, im Unternehmen auch mit alle besprochen. Die waren zwar natürlich ein bisschen erstaunt einmal, aber war okay.
Ja.
Und dann hat sie eben die Frage gestellt, wie machen wir gute vegetarische Nahrungsmittel.
Ja.
Ich habe dann sehr schnell feststellen müssen, erste Recherchen waren auf YouTube, How to Make Seitan und
ich habe da auf YouTube recherchiert, also ganz klassisch,
oder? Ja, ganz klassisch,
ich habe reingeschaut. Die Großen machen es anders vielleicht, aber jetzt YouTube, ja.
Aber leider habe ich nicht so viel gefunden in Europa. Also ich habe gesehen, auch in anderen Medien, also sprich einmal Lehrgänge, Bücher oder andere Wissensquellen, es gibt in Europa kaum ein Wissen über vegetarische Produkte.
Ja.
Aber ich bin immer wieder auf Asien gestoßen. Da gibt es ja eine tausendeutige Kultur des Vegetarismus.
Mhm.
Ich habe mir gedacht, okay, da muss ich hinfahren, ne?
Mhm.
Meine erste Reise hat mich nach Taiwan geführt, da war ich noch auf eigene Faust unterwegs.
Okay.
Komme mit Englisch, mit Schulenglisch ja ganz gut durch, das ist ein modernes Land.
Also durch YouTube nach Taiwan quasi?
Von YouTube nach Taiwan, ja, könnte man sagen, ja. Und dort habe ich auch was gefunden, zwar nicht das, was ich gesucht habe, dort habe ich gefunden, wie man auf moderne Erdungsweise hat. Vegetarische Nahrungsmittel erzeugt mit einer Maschine, die eigentlich aus der Kunststoffindustrie kommt, ein Extruder, wo man vorne hinter Granulat einführt und vorne ein Fensterprofil oder irgendwas rauskommt, wo man mit dem auch mal Lebensmittel ist.
Ja, wo das
ich mich selber sehr überraschend, muss ich sagen. Problem Nummer eins ist, dass das Granulat hoch aufgereinigt werden muss, sprich Sojamehl muss zu einem Isolat, zu einem hochwertigen Eiweißpulver gemacht werden. Das geht nicht für selber. Das ist einmal der erste.
Das heißt, man hat einen großen Schritt schon.
Hochtechnologischen Prozess, wo das, der Rohstoff extrem manipuliert wird. Das ist mir gar nicht gefallen. Das zweite ist, dass durch die Transport durch diese Schnecken ein hoher Druck entsteht und das Nahrungsmittel einfach verändert. Ja. Und das Ganze war für uns, und Thomas war dann später auch dabei, wenn wir ein europaweites Projekt nur mitmachen und dürfen mit Extruder, dass uns das überhaupt nicht gefällt, weil wir glauben, dass es den Konsumenten nicht schmecken darf.
Ich schalte jetzt vielleicht ganz kurz auf Stopp, oder? Dann hole ich nämlich den Thomas mit dem Mikro nämlich ins Gespräch dazu, weil das ist dabei noch nicht eingeschalten. Ja? Und wir sind wieder auf Sendung. Hallo Thomas.
Hallo.
Servus.
Ja, die Geschichte mit dem Extruder in Taiwan hat uns eigentlich dann dazu gebracht, dass wir gesagt haben, vielleicht gelingt es uns, dass wir völlig sauberes Lebensmittel machen, mit konkreten Zutaten, die man vielleicht nur zerkleinert, mit einfachen Verfahren, völlig ohne Zusatzstoffe, Aromen, E-Nummern, gar nichts. Es war natürlich auf der anderen Seite, haben wir uns die Latte noch wesentlich höher gelegt dadurch, aber dieser Gedanke, den wir ja Gott sei Dank dann verwirklichen haben können, der kommt von diesen Erlebnissen. Meine nächste Reise hat mich dann nach China geführt, dort habe ich natürlich auch professionelle Mittelsleute gehabt, die die Reisen vorbereitet haben, die natürlich die Sprache übersetzt haben, aber auch die Kultur natürlich. Man weiß ja, in Asien muss man gewisse Dinge anders machen und muss sich entsprechend darauf einstellen, sonst hat man überhaupt keine Chance, dass man in eine Kommunikation kommt. wesentlich ist dort, dass man die Achtung des Gegenüber langt. Also man kann nicht bei uns, wie bei uns, mit der Tür ins Haus fallen, einen Termin machen und dann sagen, okay, was man will und passt. Sondern man muss einmal mit den Leuten warm werden, die müssen die einfach akzeptieren. Sie reden zwar mit dir auch stundenlang, aber sie lassen dich nicht zur Sache kommen. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Und in China hat das auch oft sehr oft mit Essen und Trinken zu tun, was unter Umständen sehr lange dauern kann, was auch einmal so ausschauen kann. Der einzige Klick ist, dass die Chinesen wegen Alkohol vertragen.
Also, das sieht man am Foto, sieht man, wir haben mehr vertragt.
Also da haben wir überall durch müssen und das haben wir auch sehr viel gelernt, erstaunlicherweise, über Grundsehabend
ist. Papa in der Mitte ist übrigens nüchtern und schaut so aus. Die zwei chinesischen Herrschaften nebenbei schauen nicht ganz so nüchtern aus.
Also. Ja, wir haben also dann viele Maschinenerzeuger besucht, wo Lebensmittel erzeugt werden. Tofu war das eine, der Herr mit seiner Frau hat da Fabrik, wo eben Exoda-Produkte hergestellt werden. Wir waren auf Märkte und haben einfach die Stecknadel im Heuhaufen gesucht und wir waren jetzt jeden Tag zweimal vegetarisch essen, natürlich jetzt mal in einem anderen Restaurant. Und da haben wir gesucht nach dem Produkt, was kennt die Österreicher, die Deutschen, die Europäer schmecken. Und bei uns klar war, der Geschmack ist das eine, aber das Mundgefühl kommt eigentlich voll Geschmack. Das heißt, wenn ich eine beiße und das ist mir nicht sympathisch, habe ich schon verloren. Ja. Deswegen haben wir eigentlich auch nachher ein Projekt, der Thomas wird es eh dann erzählen.
Thomas war da schon dabei bei der Reise? Oder?
Nein, bei der Reise nicht. Er hat 3 Jahre nur am Mundgefühl gearbeitet. Da haben wir noch gar nicht am Geschmack und gesagt, müssen wir es einfach ein bisschen.
Genau.
Da hat sich der Tofu zum Beispiel so schwer in Österreich. Und wir sind dann immer wieder auf das Thema Seitan gestoßen, also Weizengluten. Und
tatsächlich, was Seitan ist, einfach ein Weizen, ausgewaschenes Weizenmehl, mehr oder weniger, was überbleibt. Ne?
Dass man einfach, das ist der Vorteil vom Seitan, man braucht es nicht wie bei Sojamehl oder Erbsenmehl, die Eiweißfraktion chemisch abtrennen, sonst geht mit Wasser. Ich brauche nur einen Teig machen,
das heißt, ich brauche einen Extruder,
immer wieder mit Wasser nicht. Aus, ja, ist wirklich ein natürlicher Prozess. Letztendlich, wenn es richtig mag, bleibt das Eiweiß über, das geht gut. Wir haben oft viel gearbeitet am Seitan-Thema und haben also Produkte gefunden, wo wirklich der Biss gut war, wo der Geschmack nicht schlecht war. Wir haben aber dann gar nicht gewusst, wie es gemacht wird. Also es war eine mühsame Suche und wir sind immer wieder auf das Thema Pilze gekommen. Das Pilzsteak, das ja wirklich ausschaut wie ein Filetsteak und auch innen ähnliche Farbe Fleisch gehabt hat. Wir haben sehr lange gebraucht, bis wir den Koch einmal überhaupt rausgequetscht haben, dass es aus einem Pilz gemacht ist. Also so war die Suche. Wir haben nicht hingegangen und gesagt, okay, wie ist das? Und der hat uns das gesagt, sondern wir haben überall wieder einen Fetzen rausgenommen und wieder und wieder.
Ja, und das ist ja nicht nur der Pilz selber, sondern auch, was sie mit dem Pilz dann.
Wir haben nicht einmal gewusst, welcher Pilz und wie manipuliert und dass das so wird und so weiter.
Ja.
Wenn die nächsten Reisen mit der nach Japan geführt, also habe ich das Glück gehabt, dass ich von der österreichischen Wirtschaftskammer, die dort ja auch eine Außenhandelsstelle in Tokio betreibt, eine Mitarbeiterin Freistück gekriegt habe, die für uns gearbeitet hat, die für eigentlich einen geringen Kostenersatz die Reisen vorbereitet hat, schon Maschinenherstellung, viele Termine gemacht hat und dann eben, wenn wir dort waren, selber uns begleitet hat.
Also dort wirklich Wirtschaftskammer unterstützt.
Ja, das war wirklich eine super Sache, seit dem Schiff her nicht mehr überkommen. Also da waren wir schon froh.
Okay, kein Kammerwäschen heute.
Ja, ja, ich würde die Reisen sicher durchschreiben, aber da will ich nicht gehen damit. Ich möchte eine kleine Geschichte ausgreifen, die Geschichte mit Meister Saito. In Japan geht es sehr viel um die Ehre. Und der Meister ist dort wirklich nur ein Meister und eine sehr angesehene Person. Es wird ja nicht jeder Meister. Und der Meister weiß das auch und benimmt sich auch so. Also mit dem Meister mal ins Gespräch zu kommen und ihn überhaupt um was bitten zu dürfen, das hat da 3 Termine gebraucht. Ja. Das heißt, er redet mit dir 2 Stunden, höflich, aber er lässt dich nicht zur Sache kommen. Bis er soweit war, wir haben ihn dann sagen können, nach 2 Termine, wir sind ein Fleischerzeuger, wir möchten ein vegetarisches Produkt, das ist mir den Grund noch. Er hat gesagt, das gefällt mir, ich werde für euch arbeiten. Aber es geht nicht von selber. Allerdings, hat er dann kein Geld verlangt dafür. Aha. Das war dann eine Ehrensache. Also das ist ganz anders als bei uns und auf das muss man sich einstellen.
Und wie hat er für euch dann gearbeitet? Oder wie hat sich das denn geäußert?
Er hat uns in die Küche gelassen und hat uns gesagt, wie er guten Seiter macht. Seiter machen ist leicht. Mhm. Aber guten Seiter machen ist wie immer nicht so leicht. Und aus dem Seiter eine gute schöne Nahrungsmittel zu machen, die so wie Fleisch schmecken, die so ein bisschen Geschmack haben. Das Gericht, das gibt es in Japan fast auf jedem Teller. Japan hat da viele kleine Portionen. Das Gericht liegt fast immer dabei. Und das schmeckt wirklich, wie wenn man zum Beispiel Rindfleisch in kleine Stückchen schneidet, Reis abpressen tat und in einer Sauce dünsten. Das schmeckt unglaublich nach Fleisch. Mhm. Ja, das hat uns gelernt und gesagt. Und auf das Bild bin ich besonders stolz, weil ich ja in der Mitte sitzen darf. Und
wer Japan das hat auch kennt,
weiß, das ist eine große Ehre. Und wenn der Meister sich neben dich hinsetzt, das ist schon eine sehr große Ehre. Ja, wir haben leider, was ja unsere Hoffnung war, dass wir jetzt nach Asien reisen und dort irgendein fertiges Produkt mitnehmen, das wir bei uns noch nicht sagen. Ja. Das hat sich nicht erfüllt. Wir haben aber 3 Rohstoffgruppen mitgenommen, die wir schon abgerissen haben. Das sind über Weizeneiweiß, das zweite Soja, aber nicht als Isolat, das bei uns gemacht wird, sondern als Tofuhaut. Das ist ein ganz einfaches Verfahren, wie man das Eiweiß gewinnen kann. Das wird der Thomas dann kurz erklären. Mhm. Das haben wir auch drüben bei einem Erzeuger gelernt. Und er hat uns das gezeigt und dann haben wir gesagt, ob wir das lernen können bei ihm. Ja, zuerst war er nicht so erfreut und dann haben wir aber nicht locker lassen und gesagt, nein, kannst du dir schon vorstellen, nein, was kostet das? Nein, kostet das nichts, aber wir müssen ihn nach Europa einladen. Haben wir auch gemacht und wir waren dann in Österreich mit ihm eine Woche unterwegs und das war der Deal und er hat uns ja wirklich gezeigt, wie man das macht. Wir haben die Anlagen gekauft, wir können das auch heute noch wie vorherstellen. Und das dritte waren eben die Pilze.
Und dann Thomas übernimmt die Staffel über, genau.
Aber ihr seid, kurze Frage, ihr seid eigentlich nur nach Asien gefahren? Oder was ist denn nur nach Asien gefahren? Warum Asien und warum der Rest der Welt jetzt nicht so?
Weil ich gesehen habe, meine Recherchen, wenn man nach vegetarische Lebensmittel, Herstellungsweisen sucht, stoßen wir immer auf Asien. Ja, es ist in Asien eine jahrtausendalte Kultur des Vegetarismus, zum Beispiel die buddhistischen Tempelküchen, die haben vor 1000 Jahren schon Fleischersatz produziert, die haben zum Beispiel aus Seitan.
Genau, Mockmeat, die ganzen Mockmeat-Dachs und Enten, so quasi, du hast extrem viel im Internet, hat man extrem viel gefunden zu dem Thema, dass die aus Seitan zum Beispiel Enten oder sowas nachgebaut haben, weil sie eben aufgrund von der Religion kein Fleisch haben, essen dürfen. Mhm. Und so ist einfach der Zugang gewesen, naja, da muss sowas geben, sozusagen.
Die machen das schon ein wenig länger
wie wir. Die beschäftigen sich so lange schon damit,
Und das war richtig, die Vermutung war richtig, aber wir haben sehr viel gefunden.
Wart ihr in Indien eigentlich auch?
Nein.
Indien arbeitet ein bisschen anders. Ich sage mal, die Besonderheit, glaube ich, ist dort in China und in Japan, dass sie quasi wirklich das Artifizielle ist, dass die wirklich dann sozusagen ein Fleisch nachbauen. In Indien wird auch vegetarische Küche gekocht, nur das ist mit den Curries, das ist ein anderes Essen.
Nein, es ist wie Indien braucht kein Fleischersatz. Ja. Das sind keine Fleischesser, Indien hat 45% Vegetarier und
ja, eine ganz andere Küche.
Das heißt, die brauchen keinen Ersatz. China schon.
Ja, China,
sagt China zum Beispiel, wie der Buddhismus nach China kommt,
ist,
haben
damals
schon viel Fleisch
gegessen. Das ist ein richtiger Fleischkrieger.
Hat es der Buddhismus deswegen so schwer gehabt, weil die unbedingt Fleisch essen wollen. Und deswegen sind eben die buddhistischen Tempelküchen entstanden, damit man einer das nachbaut, damit man das Leben leichter macht.
Ach, der Buddhismus hat bei den Fleischesser Religion zum...
Das hat nichts zu tun. Und die Indien braucht kein Fleischersatz, darum kann man auch dort keine Technik finden, wie man Fleisch nachbaut.
Ja, das Gebirge dazwischen, das macht auch dafür Unterschied, ja. Also das ist schon was anderes. Darum war Indien eigentlich nie irgendwie ein großartiges Thema.
Spannend.
Aber jetzt kommen wir sozusagen zurück ins Müllviertel, aus die Weltreisen. Und wir haben dann die ganzen Themen sozusagen in der Entwicklung in unserem Forschungsteam bearbeitet. Wir waren ein knapp 10-köpfiges Forschungsteam und unser Ziel war eben, dass wir möglichst viele Geschmäcker dabei haben, weil unser Ziel war immer, dass wir ein Produkt finden, das was schon so gut ist, dass man es deswegen kauft. Dass das Ganze dann ohne Fleisch und so weiter ist auch alles wichtig, aber wie gesagt, vor allem für einen gelernten Österreicher ist der Geschmack, weil wenn der Österreicher jetzt einmal in eine Schnitzel reinbeißt oder in eine Käsekreine reinbeißt, dann hat er eine klare Vorstellung von dem, was er erwarten will. Und das ist das Thema gewesen und so hat das Ganze Ganze ausgeschaut. Wir haben die ersten Jahre über 5000 Versuche gemacht, dann haben wir das Mitschreiben aufgehört. Ja. Sozusagen, wir arbeiten eigentlich immer noch ständig sozusagen an der Entwicklung und wir haben uns die ersten 3 Jahre nur mit dem Mundgefühl von unseren Produkten beschäftigt. Also sprich mit der Haptik. Weil das eben, was uns am größten unterscheidet von allen anderen Produkten, weil wir glauben, dass man da einfach die Erwartung vom Fleisch ist.
Aber hat da schon wer andere wie ihr selber davon gewusst, dass ihr das vorhabt? Oder war es wirklich so quasi in eurer Experimentierküche euer Familienprivatprojekt? Oder habt ihr da schon...
Ja, es ist so gegangen. Es war natürlich am Anfang ein Privatprojekt, eine Wochenende da und dort, dann ist es immer mehr geworden, da kommen jetzt dann eh noch dazu. Und dann haben wir mal bei einem Gastronomen einmal ohne Verkehrsfähigkeit und wir das einmal probiert, so unter der Hand. Und das war eigentlich immer stark vom Vater ausgegangen. Ja, das machen wir und dann machen wir es. Und dann haben wir es einfach durch.
Also das war jetzt nicht du, weil das, ich würde dazu sagen, die junge Generation geht halt her und sagt, ich treibe das mit. Sondern es war wirklich.
Also mittreiben schon, sage ich mal, von dem her.
Aber er hat die überzeugt, nicht du ihn.
Ja, richtig.
Weil normalerweise
ist gut, ich war da auch noch in einem anderen Alter, sage ich mal. Man kann den Alten lernen. Also ich bin eingestiegen, aber ich bin jetzt. Mit 27 bin ich eingestiegen ins Unternehmen und ich bin eigentlich während dem Studium, sage ich mal, Anfang 20, bin ich mal überhaupt in die Welt ein wenig reingekommen. Da kommst du mal weg aus dem Mühlviertel, kommst du mal in die große Stadt nach Wien, da siehst du mal, wie die Welt funktioniert und wie das Leben funktioniert, sag ich mal von denen. Und da wächst dann einmal, und wir sind trotzdem traditionell konservativ aufgewachsen, und da wächst dann einmal rein in das Thema und gleichzeitig ist jetzt einmal die Inputs gekommen und das war so ein schrittweiser Prozess. Sagen wir mal so, ich bin aufgewachsen in Elternhaus, wo der Betrieb war. Ich war nie wirklich ganz weg aus dem Unternehmen. Ich war zwar nicht immer da, aber es war immer an die Wochenende. Ich bin einfach ein sehr verbundener Mühlviertel und ich war eigentlich jedes Wochenende da. Ich habe am Donnerstag aus Wien weg.
Du hast in Wien studiert?
Ja, ich bin in Wien studiert.
Wirtschaftsuniversität, oder?
Genau, richtig, ja. Und dann bin ich am Donnerstag meine Sachen gepackt, bis am Montag in der Früh quasi wieder. Und so war immer, und da war zwangsläufig in Gesprächen immer das Thema. Das heißt, ich war immer wegen dabei, aber bin jetzt seit 2015 eben dann Fulltime dazu.
Lene, Frau, wann hast du eigentlich gemerkt, dass der Papa ein großes Unternehmen hat und dass das irgendwie, dass das schon was Größeres ist?
Überhaupt. Also,
wir holen immer ein bisschen aus.
Noch die ersten 2 Jahre vom Studium, schon langsam bin ich da ein bisschen reingewachsen in das Ganze. Das erste Jahr nach dem Studium musst du mal überhaupt finden, wie die Welt ausschaut, wenn du vom Land kommst. Und dann kommst du mit ein paar Unternehmen ein wenig in Berührung und dann kannst du quasi das elterliche Unternehmen dann irgendwo mal einordnen. Das war so schätzung das zweite Studienjahr in die Richtung. Ich habe dann 5 Jahre studiert und bin dann knapp 1,5 Jahre in ein Ausland gewesen und dann wieder zurück ins Unternehmen. Ja. Und das ist einfach das Thema gewesen. Und wie gesagt, ich war nie ganz weg. Weil wir haben eine sehr enge Verbindung aufgrund gemeinsamer Leistungssport, was wir mal gemacht haben, und dadurch kennen wir uns auch sehr gut.
Ich habe gemeinsam Leistungssport
gemacht. Ja, Motorradfahren haben wir da beide gemeinsam. Ja. Und so kennst du dich. Ja. Wir werden oft von Generationenübernahme und das Ganze und hin und her, und wir haben da ein bisschen einen anderen Background. Dadurch, dass man eigentlich 10 Jahre Leistungssport gemacht hat, das hat jeder. Hätte den anderen einmal ins Krankenhaus geführt sozusagen und da kennst du ihn alle Lebenslagen. Und das ist natürlich jetzt, sag ich mal, im Geschäft kennt man sich ja sehr gut. Man kennt die Stärken und die Schwächen von anderen und man hat einfach gegenseitiges Verständnis. Das ist was anderes, wenn jetzt quasi der Sohn dann aus dem Studium und nach Auslandserfahrung irgendwo selbstständige Unternehmen als Quereinsteiger reinkommt. Da kommst du mit einem ganz anderen Background.
Was hat sich da umgefahren? Oder was hat wie Motocross oder wie?
Ja, so in die Richtung Mischung Supermoto. Das ist eine Mischung aus Motocross und Straßenrennen, fahrt mit einer Motocross-Maschine mit Slicks, also profillose Reifen, so einen Go-Kart-ähnlichen Kurs, der zur Hälfte aus Offroad und zur Hälfte aus Asphalt besteht.
Macht
ja
wieder?
Ja, ist sehr spannend, muss ich sagen, und herausfordernd, und da sind wir also beide in der Meisterschaft gefahren, ich natürlich in der Seniorklasse, die ein bisschen langsamer war, aber ich habe gesagt, solange mein Bub schneller ist, ist es nicht mehr. Und da haben wir schon, also da erlebt man schon einige Grenzsituationen, weil...
Braucht man das als Unternehmer, oder liegt das einfach
so? Also ich schaue definitiv nicht, dass das
einfach Spaß gemacht damals. Ja. Das ist halt zu unserem Hobby geworden.
Ja. Aber grundsätzlich, ich sage mal die Sache, wir sind ja von der Oberbank einmal als Grenz tituliert worden, einmal groß in Anzeige in Berchtesgaden, aber du musst also als Unternehmer, musst irgendwo schauen, zu einem gewissen Grad ein Grenzgänger sein, ist unsere Philosophie, oder? Ich glaube, du darfst nicht
sprechen. Also, oder wettbewerbsorientiert auch, oder ist es, sucht sich den Wettbewerb ein bisschen?
Wettbewerb, ja. Sonst gehst du nicht hin.
Der zweite ist der erste Verlierer.
Also, ja, wir müssen ja das Unternehmer gehen, das ist eine Ausarbeitung.
Das brauchst du in der freien Wirtschaft natürlich auch. Um das geht es in der freien Wirtschaft.
Und habt euch auch Vertrauen gelernt ein bisschen. Das ist
wir haben uns vor allem kennengelernt und dadurch natürlich auch Vertrauen, weil du kennst dann einen Menschen in jeder Lebenssituation. Sag mal, das ist was anderes. Ich habe noch einen Vater, darum kann ich es nicht anders sagen, aber ich sage mal, die Vater-Sohn-Konstellationen hängt halt sehr stark darauf ab, wie viel Zeit du miteinander verbringst und wie stark du interagierst. Und wenn natürlich jetzt, sage ich mal, der Vater typische Unternehmer ist, der was 80 Stunden die Woche aufwärts arbeitet, dann hast du einfach nicht mehr so viel Bezug.
Und das war auch vorher, oder? Bevor es miteinander euch da kennengelernt hat, oder?
Ja, vorher schon.
Aber von denen, dann sage ich mal, so noch als Schwenk quasi, und du lernst sie dann schon kennen, und das ist, glaube ich, dann schon gut. Nur, lange Rede, kurzer Sinn, also ich war eigentlich nie ganz weg aus dem Unternehmen, weil ich immer die Woche
das ist wichtig, da. Das ist nicht gut, das und, ist wichtig,
glaube ich. Und so habe ich immer die ganzen Steps dabei, und darum ist mir da auch quasi nichts komplett fremd, sagen wir mal, für die Sachen. Ich war nicht bei jedem dabei, aber ich habe Seiten gemacht, ich habe Jura gemacht, und da kommen wir dazu, das heißt, ich kann das eigentlich, die ganzen Schritte kann ich nachvollziehen, und das geht die ganzen Untertags mit, warum sind wir dort, wo wir dort sind. Und dann sind wir schon beim nächsten. Dann sind wir jetzt sozusagen bei Zeitern, bei der ersten großen Rohstoffgruppe, beim Weizenarbeit, die wir so behandelt haben. Und so hat das Ganze ausgeschaut. Schaut mir wie so ein Stritzel aus, kann man sich vorstellen.
Das schaut jetzt aus, als würden drei Schnitzel in einer Fritteuse ein bisschen liegen. Hat das jetzt irgendwie ausgeschaut? Ja,
so ungefähr. Also das wäre quasi so Stritzel. Und ich sage, am Anfang war es halt mehr oder weniger essbare Schusswolle, so hat man sich das vorstellen können. Weil das ist halt reiner Weizenglumpen, der bindt richtig gut.
Das wird richtig hart und fest.
Dann, du kannst, was du falsch machst, eben zwischen Seitermachen, guten Seitermachen ist ja ein Unterschied. Und wir haben dann
ist bei den Podcasts auch so. Da muss man auch üben, dass die immer besser werden.
Ja, weil dieses Rennen ist auch Kunst, ja. Wir haben dann bei Seitern, ich sage mal, der Seitern, das Weizeneiweiß war nur die Rohstoffbälle. Mhm. Wir haben das Ganze dann sozusagen einmal in Rohstoff kennengelernt und dann weiterentwickelt mit, wir haben es mit Champignon und Zwiebel dann sozusagen vermengt und haben dann da so Rohmasse drauf, so eine Art verschierte Rohmasse war die Basis.
Seitern immer als Basis und dann
auch Sachen gegessen. Genau, und dann Seitern kriegt eine super gummiartig könige Struktur, kannst super verschieren, das macht einen super Mund. Mundgefühl geht sehr stark in die Richtung, eben wie es verschierte, also sozusagen. Verschierte Lorbeer sind dann rausgekommen, so verschierte Proben, so Käsegriller, Bustergriller, solche Elemente, und die haben wir eben da in Ort unter der Verkehrsfähigkeitsprüfung ein bisschen getestet, weil wir gesagt haben, Nein, wirklich ein Härtetest. Also gar nicht wir als Absender, sondern wenn es im Müffel funktioniert, und ich habe dann Umsatz, dann funktioniert es überall. Weil wir sind in sehr
Müffel ein kritisches Zielpublikum.
Fleischlastig. Speck und Bier.
Ja, aber selber mitgeprägt, ne? Also.
Da haben wir genau gewusst. Das heißt, wir probieren es dabei, dass in der Stadt Mindset was anders ist und dass die da vorne sind, was das geht, das ist, sagen wir, klar. Das weiß man aber. Wir haben aber nach wie vor ist die Achse sozusagen Ulrichsberg-Linz für uns eine sehr gute Verkaufsachse bei Hermann. Glaubt man gar nicht. Ja, und beim Thema Weizen war immer das eigentlich das Brotige, was uns immer negativ gestört hat. Das heißt, es hat immer ein bisschen so brotig, stärker, teigig in die Richtung. Es hat, wenn er so einen eigenen Geschmack hat, und es ist ja da in der Bevölkerung das Vorteil, Weizenunverträglichkeit, Zöliakie, Lebensmittelunverträglichkeit generell, sehr stark gekommen. Da haben wir zwei Hürden gehabt, die wir als kleines Unternehmen nicht stemmen können. Und so haben wir uns 2015 entschieden, dass wir das Thema Weizeneiweiß komplett gelassen und darauf nicht mehr weiterarbeiten. Es war jetzt in Nachhinein gesehen absolut die richtige Entscheidung, weil das ist in der breiten Masse fast in alle Mitbewerberprodukte drinnen. Also da hätte man keine Differenzierung durch den Rohstoff gehabt, das was auch ein wichtiges Thema ist. Ja, die zweite große Gruppe war eben dann das Thema Soja, aber halt nicht auch, wie man sie jetzt herkömmlich kennt, Isolat, Texturat,
Konzentrat.
Ich sage immer, jetzt kennt man es als Texturat aus dem Extruder,
Texturat heißt, also die
Begriffe also kommt aus, kennt ist ein nicht, texturiertes ja? Sojaprotein oder was?
Das ist hinten bei nichts, oder? Also gut, ja. Das ist texturiert.
Ich sage immer, es schaut ein wenig aus wie Hundefutter. Ja. So kann man sich das vorstellen. Vielleicht so Sojagranulat, Sojaschnitzel, das kennt man. Das kommt jetzt aus der Maschine. Mhm. Wir haben das ganz, Soja ganz anders verarbeitet, in Form von Juba. Juba ist die Haut der Sojamilch. Mhm. Das heißt, da sieht man ein Bild, irgendwas hast du beim Harada.
Das ist ja der Harada, genau. Der Besitzer von dem
Unternehmen. Der ist mit euch da gekommen und hat euch das dann...
Nein, das war in Japan.
Das war nach drüben.
Okay. Da haben wir in Japan, hat uns das gelernt.
Das ist ein bisschen wie beim Milchkochen, oder? Die Haut, was sie oben absetzt.
Nein, jetzt ist, das Ganze läuft so. Das heißt, wir haben Sojabohnen gewaschen, gemahlen. Ja? Da machen wir Sojamilch draus. Ja? Aber das ist auch Kunst, die richtige Sojamilch für Juba zu machen. Mhm. Und du gibst die Sojamilch nach dem Kochen in ein großes Warmhaltebecken. Das ist ungefähr wie der Tisch so groß. Mhm. Und dann entsteht da oben
so die Bürotisch, ein bisschen besser.
Genau, ja. Großer Bürotisch, ja. Sagen wir so 4x2 Meter oder so. Und dazu ist die Besonderheit, dass Protein wasserlöslich ist und dass das aufschwimmt und dadurch oben sozusagen die Haut entsteht und die wird nicht wie die Haut von der Kuhmilch so zerfällt, sondern das bleibt stabil. Das heißt, das kann ich abschöpfen, trocknen wird fast wie ein Blatt Papier. Und wir haben dann zum Beispiel Chicken Nuggets draus macht. Ja. Hat super funktioniert, perfekte Struktur gehabt aufgrund von den Blättrigen, wir haben das halt noch weiterverarbeitet. Es hat aufgrund des hohen eigenen Proteingehalts selber gebunden, das heißt, wir haben gar nichts mehr machen müssen, großartig. Wir haben aber das Thema gehabt, dass wir in einem Unternehmen natürlich auch Betriebswirte sind.
Also man braucht viel Soja für...
Nein, man braucht viel Manpower für 20 Kilo Rohstoff und dann, weil der geht den ganzen Tag rundum, dann können wir 20 Kilo Rohstoff fassen und da, wir waren irgendwo in der Kalkulation bei Gesamtpreis von 22 Euro fürs Kilo. Der Handel schlägt ungefähr diese Nummer drauf. Das heißt, du bist irgendwo 40 bis 50 Euro VK, du kommst in eine Region.
Fürs Kilo.
Fürs Kilo, da bist du beim Lungenbrand, da funktioniert Chicken Nuggets nicht mehr. Und das ist das Thema gewesen, wo wir dann sozusagen über schweren Herzens in die Schublade gelegt haben, gesagt haben, nein, da sehen wir uns.
Habt ihr das parallel eigentlich gemacht mit Seiten?
Ja,
oder?
Alle drei.
Alle drei parallel.
Alle drei. Und die dritte Gruppe sind eben dann die Pilze gewesen. Wo wir dann einfach mal alle Pilze gekauft haben, die du kriegst. Also nicht nur Champignon, Shiitake, Steinpilze, so. Pilze, Eierschwammerl auch, dann Kräuterseitling, Shimeshi, Enoki und, was halt es gibt.
Was man bei uns noch nie gehört hat.
Ja, richtig, ja. Das ist da. Und da war immer das Thema, dass unser Ziel war, dass wir einen wohlschmeckenden Grundstoff haben, der was ein sehr gutes Mundgefühl hat, sprich ein Mundgefühl, was dem Fleischesser entspricht, oder was sich erwartet. Und da haben wir sehr schnell gesehen, einer eignet sich sehr gut dafür, nämlich der Kräuterseitling. Warum? Fettfaseriges Fleisch, mildes, aber sehr umami-reiches Aroma. Das heißt, er hat ein sehr volles Aroma, er schmeckt aber nicht nach Pilz. Das ist der große Unterschied. Darum sind unsere Produkte ein Champion.
Ein bisschen ähnlich wie ein Stabpilz, nur ohne Geschmack. Mit weniger Geschmack.
Es ist fester von der Struktur, es ist richtig fest, was du gut züchtest, der ist faserig. Das heißt, wenn man auseinanderbricht, dann kann man wirklich die einzelnen Fasern sozusagen auseinanderziehen und er wird auch der Kalbfleischpilz genannt. Das heißt, wenn du ihn abrast, der wird richtig fast zu fest roh. Den musst du verkochen und ist natürlich idealer Rohstoff für unsere Produkte, wir dann das Kumeno dazu dann vermengen mit den anderen Zutaten und in der Kombination macht es genau das Mundgefühl, wo man eben über Fleisch sein will. Ja.
Wie lange habt ihr probiert, bis ihr auf dem Kräuterseitling gekommen seid?
Was sagen wir? Jahre.
Das ist immer so daneben hergegangen, alle drei Produktgruppen. Das ist nicht dann eins nach dem anderen, nicht oben wieder. Dann habe ich gesagt,
wie wir 2015 auf das Kämmer sind, auf den Pilz gekommen sind, weil da haben wir so Pilzsticks gehabt, da haben wir quasi erst die Rohmasse paniert und so Fischstäbchen draus gemacht. Die haben immer ein bisschen angestanden in der Verkostung.
Ja, da haben wir uns entschieden für den Pilz, experimentiert haben wir schon lange vorher mit
dem. Ich glaube, seit Anfang an, das waren wirklich alle drei parallel, einmal in unterschiedliche Gewichtungen.
Bei der Kinderreise schon bin ich auf den Pilz gekommen, also das erste Mal mit einem Vielfalt zum Bild kommen und wie ich zurückgekommen bin, ich habe mir ja vorher von Anfang an jeden Input, den ich gekriegt habe, irgendwo gespeichert, Webseiten und es war endlos Listen. Ja. Ich habe mir gedacht, Pilz züchtet, Pilz, irgendwo habe ich mir mal irgendwas gespeichert. Ja. Und fungi.at ist ja einfach, nicht? Das habe ich nur irgendwie im Kopf gehabt. Und dann habe ich mir eben das gesucht und habe dann dieser Pilzsüchter in der Steiermark, in Hartberg, und habe ihn abgerufen, habe ihn getroffen mit ihm und gesagt, dass wir vorhaben und nein, der war eigentlich jetzt der Tüftler, war dabei, mit dem haben wir dann einen Vertrag gemacht, haben mit ihm geforscht und gearbeitet, das Mögliche probiert, hat er den Affenkopfpilz für uns zücht und so weiter. Und dann hat er mir angerufen und gesagt, er hat das was aus Israel gesehen, die dann einen Pilz zerkleinern, dann in einen Vakuumsackel rein, so wie ein Schnitzel in einer Form zusammendruckt, schweißen das zu und der Pilz wächst dann.
Ja, das Mizell wächst wieder
zusammen. Das ist nicht tot, da ist nur so viel Mizell, dass das zusammenwächst. Und wirklich haben wir probiert, es hat zwar leicht bitter geschmeckt, das Problem war, es war ein Tag haltbar, trotz Verpackung.
Ein Tag?
Nein, naja, am nächsten Tag war es schon immer
gut.
Ja, das ist okay. Nur kurz, wir brauchen im Lebensmittelhandel
drei Wochen. Mindestens. Da käme ich nur in der Pilzzucht dazu. Das ist ja so ein Mikroorganismus. Sobald ich da, komme ich nur dazu, sobald ich da ein Rädchen umdrehe, bumm, fällt das Ganze aber in sich zusammen.
War, das war aber die Initialzündung unserer heutigen Produkte, weil unser Prokurist, der Franz Röhringer, der ist ja, wir drei bilden eigentlich so den Kern der ganzen Sache auf Augenhöhe. Den hat das Carolus, ist nämlich ein gelernter Koch, und ist halt abends noch
okay,
noch
Koch,
im Büro, das ist nämlich ein weißer Mantel, hat uns nichts gesagt. Ja. Abgegangen, hat Pilze hergeschnitten und hat sie mit Eidler zusammengepickt. Das war die Geburtsstunde von der Technik
eigentlich. Und das ist ja so,
mit Eidler.
Aber die Idee war von diesem Pilzschnitzel, das zusammenwächst, und so bis solche Wege haben wir
die Lösung gefunden. Auch die Forschung und die Entwicklung, das ist nicht, wenn man es aus den Konzernen klassisch Produktentwicklung kennt.
Wir haben mit Reagenzglasen und
Dampf. Also die Konzerne machen das oft so, ich nehme einen Rohstoff, tue den auseinanderbauen und dann baue ich wieder so zusammen, wie ich es brauche. Ja. Wir haben gekocht, weil...
Du bist jetzt kein kleiner Koch mehr, aber... Ja, Papa hat Koch gelernt, also Koch hat
es einfach, egal was passiert. Ich habe Küche dabei,
der Kollege, der mich vorher ins Zimmer gebracht hat, war gelernter Koch, also er holt sich ja
gerade. Wir haben früher aus der Gastronomie, wahrscheinlich eine Arbeitszeit.
Ja, deswegen habe ich es auch lassen.
Ja, das ist klar, das spielt große Rolle.
Ja,
und auf der Folie steht jetzt eigene Pilzzucht und ein großes Fragezeichen. Ja,
ja.
Und das ist nämlich der nächste Schritt gewesen. Wir haben nämlich gesehen, in Kräuterseitling gibt es gibt in der Pilzwelt in Europa, ist so 99% die Champion, 1% sind die Exoten. Und von den 1% ist auch nochmal 80% der Shiitake. Das heißt, in Kräuterseitling hat es de facto nur auf Wochenmarktcharakter gegeben. Das heißt, da war Landwirt, der hat einmal 50 Kilo gemacht, einmal 100 Kilo, einmal ist für nichts geworden.
Ja. Das war wann ungefähr?
Das war im Rahmen von der Entwicklung eh 15, sowas. 15, 16 haben wir gesehen, okay, du kriegst den de facto.
Die Mengen hat es nicht gegeben, gell?
Nein, und du hast ihn auch nicht einmal immer gekriegt, weil wir wissen selber, wie schwierig ein Pilzzug
ist. Aber in Neisig hat es dann gegeben, nicht? Oder in Burgenland.
Im Markfelder
Biobild, genau.
Gibt's. Das ist eine gesamte Produktion, waren sie schon zwängt.
Wir sind nicht am Anfang. Wir sind nicht der größte schon.
Also wir nicht wussten, mehr. Wir
ihr seid jetzt schon der größte Pilz
in Österreich.
Es gibt de facto im Markfelder, Schwammerlprinzen und uns. Das sind die drei großen. Sag mal, die anderen, die ganzen Champion-Betriebe machen auch Pilze Kräuterseitling. In die Richtung nur, was du in den Aschenrest und in Europa gibt es quasi 4-5 in der Dimension von uns. Und that's it, sozusagen. So haben wir es ja schon gesehen, naja, wir müssen den Rohstoff auch selber züchten. Dann sind wir das nächste Mal von einer komplett weißen
Marke. Damit ihr den so kriegt, wie ihr es braucht und damit ihr die Mengen habt.
Damit überhaupt.
Und damit ihr überhaupt kriegt. Überhaupt. Damit die Kontrolle über die Verfügbarkeit
habt. Es hätte ja die Vision geben, dass man einen Partner findet, der entsprechend investiert. Ja. Ja, aber dann hast du das Risiko, der weiß das, dass du eine Firma anstehst, der möglicherweise in 5 Jahren dann keine Preisverhandlungen mit dir führt, sondern dir vorschreibt, was das Produkt jetzt kostet. Mhm. Oder nur, fast nur schlimmer, mit dem passiert was. Ja? Dann stehen wir da.
Und im Nachhinein gesehen, es ist de facto so, wie hier, es ist gerade Saison, der Markt ist leer. Das heißt, von mir nicht selber, die Pilzzucht hätten wir, ich kriege gar nichts.
Mhm.
Ich kriege
einfach nichts. Und du hättest ständig
alle, die Betriebe, da kommen wir hin, die was gibt, die sind alle voll. Ich sage klar, die müssen eine Auslastung haben. Das heißt, du kriegst einfach nichts. Ja. Jetzt haben wir das nächste Mal von der weißen Wand gestanden. Ja.
Pilzzucht, ja. Ich komme selber ein bisschen aus der Pilzzucht.
Google und YouTube,
total.
Dort war es auch wieder, Google und YouTube, da ist losgegangen. Aber da habe ich gesehen, ich muss nicht nach Japan und nach China fahren, sondern nicht ganz so weit, nur nach Hessen und nach Holland sozusagen.
Hessen, was sagst du?
den hessischen Pilztag.
Jawohl.
Hessischer Pilztag, falls du mir was mit der Pilzung beschäftigst, bist du sicher mal HLB einmal irgendwo gestoßen.
Es gibt in Hessen, ja.
Ja, es gibt in Ulrich Groß, das ist quasi um an Ulrich Groß, der hessische Pilzverband ist ja Ableger von der hessischen Landwirtschaftskammer und der hat jetzt bis zu seiner Pensionierung das geleitet und da sitzt die gesamte europäische Branche der Exoten. Das heißt, alle, die was anderes machen wie Champion. Mhm. Und da haben wir ganz hinten links, wo der Pfeil ist, haben wir dazu gesetzt.
Also, wenn wir sehen ein Foto von sehr, sehr vielen, ich muss es jetzt so sagen, sehr, sehr vielen alten Männern.
Fortgeschrittenen.
Also mitteljung.
Ja, mitteljung.
Ja, und ganz, ganz hinten am Pfeil, damit man halt.
Und du da warst bin ich gesessen. Ich war da, ja. Habe ich schlitteren Hund gesehen.
Also. Aber noch keinen Plan gehabt von Pilzzucht, gar nichts.
Ich habe mal versucht, dass ich mich mit meinem Mühlviertel-Dialekt einmal verständlich gemacht habe. Und die waren alle sehr positiv überrascht, dieser sehr eingeschworener Kreis.
Also ja,
die Substratrezeptur ist ja das allergrößte Heiligtum.
Und es ist wirklich eine extreme Wissenschaft. Und ich sage es vielleicht jetzt von mir, ich war früher damit auch beschäftigt, habe halt erklärt, was ich wollte, immer mit Abfällen. Ich habe es auf Kaffee probiert das erste. Die Tochter von Gunter Pauli, die Gido, da habe ich dann in Belgien meinen ersten Kurs gemacht und dann war ich dann noch einmal eine Woche in Belgien, habe einen gescheiten Kurs gemacht quasi. Da haben wir eine Exkursion eben nach Hessen gehabt.
Ja, mit Celia,
genau.
Magda,
genau. War er schon. Genau, da führt fast kein Weg vorbei. Und ich habe dann einfach gelernt, dass ich die Finger davon lasse, weil ich auch gemerkt habe, du brauchst unglaublich viel technisches Know-how, um Pilze anzubauen, weil es ist definitiv nicht trivial. Man braucht sehr, sehr hohe Reinigkeit, also die Hygiene ist ein extremes Thema. Man kann so viel falsch machen.
Ja.
Ein Pilz kann jeder anbauen. Das Schwierige beim Pilz anbauen ist nämlich erstens mal welche und zweitens die Kontinuität, dass du jede Woche die gleiche Leistung quasi aus dem rausbringst. Und ich habe dann halt für mich gelernt, mit meinem Budget, mit meinem Know-how, Gründerteam, Soziologe und sonst was. Nein.
Also das ist schon.
Die Finger, also von daher groß.
Sehr schwieriges Thema. Also das können wir, das
kann ich nur
unterstreichen. Ich sage mal, wir kämpfen tagtäglich in der Geschichte. Wir sind auf einem guten Weg.
Deswegen, ich fand sie schon die größten Satz, ich kenne Geschichten von anderen, die es gemacht haben, die das Know-how aus Korea etc. eingeflogen haben, weil das extrem unglaublich schwierig. Irgendwo ein kleiner Keim, eine Verunreinigung in irgendeinem Gerät und auf einmal ist die komplette Pilzproduktion.
Da kommen wir jetzt nicht drauf. Ich bin auch Korea, haben auch nicht fahren müssen, aber auch nur ein bisschen weiter.
Ja.
Und wir haben eines Tages, bin ich wieder heimgefahren vom hessischen Pilzverband, haben wir einen
Anruf. Völlig verwirrt wahrscheinlich, oder?
Nein, gescheiter, aber tun noch nicht durch, wo wir wollten.
Ja.
Dann haben wir sozusagen wie aus dem Nichts einen Anruf erhalten von einem holländischen Berater, der in Nordirland lebt und Österreich arbeitet.
Ein Berater.
Und der war Professor an der Maschum Universität in Amsterdam. Der gibt's. Der kann alle Pilze züchten, sag ich von denen. Und wir haben gesagt, genau den
unglaublich. Wir jetzt, Professor an der Mushroom University in Amsterdam.
Die gibt's wirklich. Ja, und hat sich da. Und so haben wir gesagt, passt, der muss uns unterstützen und so ist der Herr John de Gier, da in voller Lebensgröße, ein Jahr dann zu uns ins Unternehmen gekommen und wir haben angefangen mit dem elterlichen Steinkeller, da ist einmal was gewachsen, einmal was nicht gewachsen.
Steinkeller.
Genau, Moskeller. Moskeller quasi von Elternhaus, was wir vorher gesehen haben, wo wir herstammen sozusagen. Und dann am Schluss sind dann in einen Schiffscontainer übersiedelt und am Schluss haben wir in der Testphase 6 Schiffscontainer gehabt und haben 500 Kilo ungefähr Pilze die Woche.
In der Testphase schon?
Genau.
Wahnsinn.
Das war die Testphase, ja. Und da hat man eben der John de Gier wirklich das Handwerk gelernt von der Pilzzucht, ja. Und seine Erfahrung aus den letzten 25 Jahren hat man da als Unternehmen bekommen. Ich bin mit ihm sehr viel unterwegs gewesen. Mhm. Also ganz Europa haben wir Betriebe angeschaut und auch auf Messen und auf Kongressen und auf den Champion-Tagen in Amsterdam, das ist die größte Pilzmesse, haben wir unseren jetzigen Kooperationspartner einen wichtigen Schritt, die Familie Hecki aus der Schweiz, kennengelernt.
Familie Hecki.
Hecki. Der Postkartenmotiv sozusagen, die wohnen südlich von Luzern.
Weiche-Sauvage.
Das ist natürlich nur mal Und diese ähnliche Vater-Sohn-Konstellation. Links, Sepp der Ältere.
Wir schauen auf das Foto der Familie Hecki.
Ja. Genau. Sepp der Ältere war Schweinemastbauer und der hat, da sieht man einen alten Betrieb, das ist eben auf einer Alm südlich von Luzern. Und da hat es von heute auf morgen einen Gesetzeseindruck gegeben, dass sie die auch nicht weiter als einen Kilometer weg verbringen dürfen vom Hof. Und der war Hochebene. da war 3 Kilometer rundum nichts. Das heißt, der hat ein Riesenproblem gehabt und hat einfach vor knapp 20 Jahren mit den Schweineln aufhören müssen. Ja. Und hat sich eben mit neuen Formen der Landwirtschaften mit der Pilzzucht beschäftigt und speziell mit Kräuterseitlingen. Das hat ihn einfach gereizt und haben gesagt, boah, das ist jetzt genau der Partner, den wir brauchen, weil wir wollen nur in Kräuterseitling züchten. Ja. Mhm. Und bei den Schweiz ist es auch ein bisschen wie bei den Japanern. Da kannst du jetzt auch nicht einen Termin ausmachen und sagen, naja, wie schaut es denn aus, können wir zusammen oder nicht. Mhm. Wir sind da mal eingeladen worden nach Luzern, dass wir mal zu einer Arbeit kommen, sich kennenlernen und so weiter. Und nach gemeinsamen Abendessen hat die Familie Hecki uns dann eröffnet, sie möchten uns ihr Know-how verkaufen. Mhm. Das ist auch der Unterschied zu den Japanern. Nicht gegen die Ehre, sondern die Schweizer wissen schon, was nehmen wir dafür. Wir haben uns aber deswegen dafür entschieden, warum genau die Punkte, was du angesprochen hast vorher, Pilzzucht ist eben nicht banal. Ja. Und die Schweizer haben sogar 15 Millionen Franken in einen hochmodernen Betrieb in Luzern investiert und wir haben gesagt, okay, passt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Mhm. Und wir haben vorher gesehen, beim Hessischen Pilzverband, das ist alles quasi für 25 Jahre das ganze Know-how und die Technik ein bisschen stecken geblieben. Mhm. Da ist einfach kein Geld drin, da hat keiner weitergeforscht, die machen das genau, wie sie es schon immer machen. Mhm. Und Techies haben das eben aufgrund der hohen Lohnniveau in der Schweiz komplett umgedreht. Das heißt, die haben einfach wirklich eine ganz neue Anlage entwickelt, die was uns überzeugt hat, wie man Substrat herstellt. Und wie ist da der ganz anders?
Substrat, zum dazu sagen, das ist das,
der Nährboden im Pilz. Komme ich jetzt dann noch dazu und wir haben nach der Testphase gesehen, okay, das funktioniert und das funktioniert sehr gut und deswegen haben wir gesagt, okay, wir kaufen das Know-how und da sieht man es dann, in Ulrichsberg schaut es so aus und Ulrichsberg ist quasi V2, genau aus den besagten Gründen, weil die kommen aus der Landwirtschaft und wir kommen aus der Lebensmittelverarbeitung. Mhm. Das sind hygienisch zwei Welten. Mhm. Und wir haben sozusagen ein Know-how nur mal transferiert in unsere Welt und sehen das jetzt schon, also wie ich baue und wie ich wasche und wie ich arbeite, dass ich immer konstant bin, dass wir da in die richtige Richtung gegangen sind. Das heißt, wir haben in den sensiblen Bereichen kein Pilzproblem, was andere Betriebe haben. Mhm. Ja, und da sind wir jetzt...
Hauptsächlich gut getroffen eigentlich von dem Know-how, das schon da ist. Ne?
Genau. Wir haben eher ein wenig downsizen müssen sogar im Vergleich zu dem, was wir gemacht haben. Jetzt wirklich kurz erklärt, wie funktioniert denn? Genau, so schaut das Ganze innen aus. Ich sage immer, unser schöner Pilzwald sozusagen.
Also in Säcken. Ich baue es in Säcken an.
Genau, wir arbeiten am Beutel, weil mit Flaschen,
ja, Beutel, das ist ein wenig, genau, ist das, es gibt hier zwei große Methoden, glaube ich, wie man es macht. Das eine ist in atmungsaktiven Beuteln, wo man das Substrat einfüllt. Und das zweite Methode ist eben in Flaschen, wo es dann oben beim Flaschenkopf rauswächst. Und da erntet man es dann halt. Aber du sagst jetzt, sagst
du was dazu. Die Flaschenvariante ist mit deutlich mehr Arbeit verbunden, weil du permanent vereinzeln musst. Und das ist in unseren Breitengrade wirtschaftlich eigentlich nicht tragbar. Mhm. Das ist ein Riesenteil. Und da ist da beim Beutel, da ist noch sehr viel drinnen. Ja, ja, wie funktioniert denn eine Pilzzucht? Am Anfang steht eben der Nährboden, der Rohstoff. Den machen wir auch selber.
Das da bin ich jetzt gespannt, ja, was bis das macht. Ja.
Pellet, Holz und Getreide. Gehen wir gemeinsam mit Wasser in einen großen Mischer. Dort wird es gekocht und dann gekühlt.
Warum Holz, kann man vielleicht dazu sagen? Weil das
Also der Pilz ist grundsätzlich ein Pionier. Der Pilz wächst auf fast allen. Holz ist ein sehr stabiles Medium. Das heißt, ich habe einen Stroh oder sag mal, in südlichen Ländern, da ist es auf Kokos, da ist es auf Palmenblätter, Kokosfaser und solche Sachen machen. Holz ist einfach bei uns der stabilste Rohstoff und er braucht das Lignin.
Genau.
Er braucht das Holz, Lignin, das zieht er sich aus. Das heißt, in unserer Breitengrade funktionieren insbesondere Harthölzer. Harthölzer, also wir haben ein Hartholz-Weichholz-Gemisch, was wir einsetzen. Das funktioniert.
Das ist aber die Zauberei, über die man da nicht redet. Das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen euer Betriebsgeheimnis, was ihr genau nehmt, oder?
Ja. Natürlich, Substratrezeptur.
Genau. So. Aber es sind lignikole Pilze, das heißt zellstoffliebend, diese im Gegensatz zu den Champignons, die man vielleicht kennt, die ja auf Kompost wachsen. Also das ist die große Unterscheidung.
Auf Hühner- und Pferdemist als Basis.
Genau.
Genau, das sind die Champignons, sind ein wenig die Eigenheit. Ich sage mal, grundsätzlich ist es so, ist der Versuch, du bringst am Kräuter am Kompost aus, wenn du jetzt nur Brot reingibst. Da komme ich zum nächsten Schritt. Wenn du nur Rohmützell reingibst, dann wächst er fast überall. Die Frage ist, wie gut und wie effizient und wie reproduzierbar Wir sind auch mit Holzfraktion unterwegs, wie der Shiitake und Shimeshi und die Uli sind.
Genau, das heißt, du brauchst Holz, Zellstoff als Basis, genau. Grundstoff,
Getreide, Nährstoffe. Getreide, ein bisschen Power, mhm. gewisse Ölfraktion ist auch drin, mhm. gewisse Öle braucht er auch, damit er einfach gesunde Pilze mhm. werden, sozusagen. Ja. Mhm. Genau, das Ganze kommt in Wasser im Mischer, wird gekocht und gekühlt, dass man einerseits einmal die ganzen Mitbewerber sozusagen ausschalten und auf der anderen Seite, dass das Holz Lignin und die ganze Holzstruktur so aufbereitet wird, dass der Pilz schnell erschließen kann. Mhm. Und wenn der abgekühlt ist, dann kommt das Pilz in Form von einer Körnerbrut, ein Myzel dazu, das wird dann einfach wirklich quasi Deckel auf, reingeschüttet, durchgemischt und wird dann, wie du richtig gesagt hast, in atmungsaktiven Beuteln abgepackt. Mhm. Ja. Da gibt es oft die Diskussion, ja, wieso sitzen da Kunststofffolie ein? Du brauchst eben genau die Mikroklima, du musst eben sauerstoffdicht sein, eine gewisse kontinuierliche Zirkulation haben und das haben wir so weit perfektioniert, dass wir vom Gesamtgewicht 0,5% Kunststoff haben mhm. auf dem Substratbeutel. Mhm. Das heißt, da sind wir wirklich komplett unter dem Limit, nur ohne Kunststoff schaffst du da das Mikroklima nicht, weil alles, was abbaubar ist, baue sich ab, logischerweise. Mhm. Dann funktioniert der Prozess.
Ja. Ja, Kübel, manche machen es in Kübeln, was ich so gesehen habe, aber gut, der Kübel.
Das geht einmal, wenn ich Kübel mitverkaufe an Konsumenten. Ja. Mhm. Nur das Problem ist, genau wie der Flasche beim Mehrwertgebinde, der energetische Aufwand, wenn man das mal rechnet, der energetische Aufwand ist ja wie bei der Glasflasche und da. Ich muss das dann durchsterilisieren, reinigen, ich muss das, weil das Pilzmyzel krallt sich ja da fest im Kunststoff, das ist ja nicht so, dass ich das rausschütteln kann. Das heißt, das ist auch extrem energieaufwendig. Mhm. Und da bist du in der Richtung fast besser unterwegs. Ja, von dem. Ja. Ja, und dann, ich sage mal, das, was wir vom Pilz essen, ist ja der Fruchtkörper, wie der Apfel vom Baum.
Ganz wichtige Unterscheidung bei Pilz und Myzel und Fruchtkörper.
Genau. Mhm. Und es ist so, unser Baum braucht auch eine gewisse Zeit zum Wachsen. Mhm. Konkret 4 bis 5 Wochen, das ist die Reifungsphase, da simulieren wir den Sommer. Das heißt 20 Grad, 50% Luftfeuchtigkeit, ruhiges, neutrales Klima. Da, mhm. sieht man jetzt unsere Lagerhallen auf der linken Seite, sieht man eben, die sind so bräunlich, wie es halt rauskommen aus dem Mischer, eher so nasse Sägespäne, kann man sich vorstellen. Und auf der rechten Seite sieht man schon, die sind ganz so cremeweiß durchzogen.
Genau, weil das mit Zöl durchwächst. Dann,
genau. Ja. Mhm. Ja. Und das ist am Ende von der Reifungsphase, das ist schon komplett kolonisiert vom Myzel. Mhm. Und da sieht man schon die ersten kleinen Pilze, Primordien, die was dann oben sozusagen rauswachsen.
Primordien
sind die ersten kleinen. Und das ist für uns auch sozusagen der Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt geht es in die nächste Jahreszeit im Herbst. Das heißt, während Sommer ist der Beutel geschlossen, bleibt das Mikroklima drin. Und dann beginnt der Herbst, dann öffnen wir den Beutel, ändern das Klima auf 15 Grad und 95% Luftfeuchtigkeit, wie im Herbst im Wald, was halt die Pilze gut gefällt sozusagen. Mhm. Und dann geht aber alles da sehr schnell. Also in der 5. Woche sind dann die Fruchtkörper so 3, 4, 5 Zentimeter ungefähr groß und mit der 6. Woche ist ja der ganze Spuck dann schon vorbei, sozusagen. Das heißt, dann wird alles bei uns händisch abgeerntet und sortiert.
Vielleicht jetzt noch einmal ganz kurz zurück zum Erklären für die Leute, die es jetzt nicht so gut kennen. Das heißt, das Weiße, das was den Beutel durchwächst, das was im Substrat drinnen wächst, das ist eigentlich der eigentliche Pilz. Das ist das Myzel.
Pilzmyzel,
das heißt Myzel. Und aus dem Myzel, wenn es dann halt quasi in die auswächst, das was wir als Pilz kennen, ist eigentlich nur
der Fruchtkörper.
Unter Anführungszeichen der Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz ist das, was in der Erde drinnen ist, das Myzel.
Apfel und Baum ist genau dasselbe Spiel. Wir essen den Apfel und das ist da der Fruchtkörper.
Genau.
Weil das Pilzmyzel ist das Lebewesen sozusagen, oder wie man es halt dann nennt. Das Pilz ist ja zwischen Pflanze und
genau,
Lebewesen
das dritte dazwischen.
Gattung eigentlich, oder sagt man Gattung? Ja, nein, ich stehe so dazwischen, wenn ich sein.
Genau.
Ja. Ich hätte es einmal gelernt bei der Magda, ich habe es aber nicht merkt.
Ja, war schon so. Aber wie heißt der Spruch? Bildung ist der geschmeidige Zustand des Geistes, wenn man vieles gewusst und das meiste davon wieder vergessen hat.
Das
nehme
ich
dann nicht
mehr. Ja. Einbildung ist auch eine Bildung.
Ja, oder? Genau, so geht auch.
Genau.
Ja. Und dann erntet ihr die? Erntet ihr einmal oder öfter?
Ja, so eineinhalb Wellen. Es ist so, dass wir, man muss trotzdem sagen, es ist zu einem gewissen Grad natürlich eine Monokultur. Mhm. Und das heißt, ich muss relativ sensibel agieren und wir sehen das, sobald wir mit der Ernte beginnen, hat es keinen Sinn, dass ich die Packung ein zweites Mal angreife, einfach. Der Pilz merkt, upsala, da ist jetzt was passiert und zieht sich zurück. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Welle, auf der wir arbeiten. Ist ja beim Kräuterseitling eine Erntewelle und ist ja beim Kräuterseitling eine Besonderheit, dass du auf der ersten Erntewelle ca. 80-90% vom Ertrag hast. Mhm. Im Unterschied zum Champion und zu den anderen, da hast
teilweise
zwei oder drei Wellen, wo es zum Beispiel 30-20 kostet. Mhm. Oder
du machst das ganz ausreißend privat, dann kannst du teilweise 4, 5, 6 so Flaschen machen, aber das ist halt aus einer ökonomischen Sichtweise dann mehr Arbeit, wie das, was dann halt noch nachwachsen. Mhm. Darf ich fragen, was macht ihr mit den Beuteln, wenn's, also nicht mit den Plastikbeuteln, sondern mit dem Substrat, wenn es durch ist?
Also ist wieder mal komplett getrennt, organische vom
Plastik,
Kunststoff. Ja. Wir haben da mehrere Verwertungswege, was wir untersuchen. Momentan geht es einerseits in die Verbrennung, in die thermische Verwertung, in die Kompostierung. Wir haben erfolgreich einen Biogasanlagenversuch durchgemacht, das wir momentan machen. Mhm. Wir arbeiten in der Rückführung des Substrates, das heißt, das ist also Substrat wieder aufreiniges Problem ist, sobald ich das natürlich aufschreddere, bei einer riesen Oberfläche habe ich alle anderen Pilze drauf und das ist ein sensibler Prozess, dann was wir gerade untersuchen, dass wir dann wieder beimischen im Kreislauf, dass wir sozusagen mehrere Male im Kreislauf
fahren. Weil Nährstoffe wären nur noch drinnen, nicht?
Ja, also das Lignin ist noch nicht komplett gar, aber ich müsste es sowieso mit einem frischen Anteil anreichern.
So ein bisschen wie Recycling beim Kunststoff, oder? Du kannst auch noch mit einem gewissen Anteil machen.
Ich fahre mit 20-30% sozusagen immer im Kreis. Ja.
Okay.
Das war schon mal
ein also Rückführung. Effekt.
Und auch Richtung pharmazeutische Industrie als Grundstoff, insbesondere das Myzel. Penicillin ist ja auch ein Bild. Sag mal, den Anspruch haben wir natürlich nicht, dass wir sowas finden, aber da ist der Kräuterseitling, vor allem in getrockneter Form, werden ihm gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben. Das wollen wir hier so nicht helfen klemmen und so weiter, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, was das angeht. Nur da arbeiten wir auch mit Ofi in Wien zusammen, dass wir das untersuchen, was kann denn der eigentlich alles. Ja? Mhm. Nach der Ernte haben wir sozusagen den kürzesten Transportweg, das heißt einmal über den Hof, geht es in den Verarbeitungsbetrieb, wo die Pilze dann zerkleinert werden, aber wo die Pilze dann unsere 5 Produkte werden, die wir momentan am Markt haben. Was ist drinnen? Einerseits wird der Kräuterseitling zerkleinert, Hühnerei, Reis, Pflanzenöl, Salz und Gewürze und sonst eben nichts.
Alles. Nix. Also keine Zusatzstoffe. Es geht darum, kein E und kein.
Keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsstoffe, keine nicht-deklarationspflichtigen Verarbeitungshilfsstoffe.
Genau. Man muss nicht alles draufschreiben, was drin ist. Ne?
Ja. Ich habe auch leicht getan, aber leicht gesagt, aber schwer getan. Ein Kurzprodukt, das stabil ist, eine Zusatzstoffe herbringen.
Ich bin ja ein Quereinsteiger, ich komme nicht aus einem Fleischerhandwerk sozusagen.
Sondern du hast der Gastro, wie wir.
Ich komme aus, quasi ich habe das Wirtschaftsstudium
gemacht. Deswegen guckt er.
Die Kombi ist perfekt. Ich meine, wie ich angefangen habe, ich habe Fleisch auch gern gekocht, viel probiert, das hat gereicht. Ja. Heute haben wir andere Zeit. Nicht? Und wir sind so froh, Thomas, sein Wissen aus dem Jus-Studium.
Das ist gerade ein Jus-Studium, gell?
Ist extrem viel
geholfen.
Bei das so. BWL kommst du teil, das ist ja gar noch herleiten, aber beim Jus steigt.
BWL ist so allgemein. BWL lernst dann das on the job, was brauchst, weil es ist bei jedem Unternehmen.
Es ist leichter zum Nachlesen, glaube ich, wenn du das alle lernen willst.
Aber Just ist allgemein. Aber Just ist halt. Just ist halt.
Was auch eine gute Theorie und eine gute Praxis zusammen. Das ist schon.
Ja, da haben sie halt stark. Passt ganz gut. Ne?
Na, den ja. Jo.
Also, weil wir gerade bei den Inhaltsstoffen sind, eine Frage, die was immer. Ich habe immer geglaubt, ihr seid vegan. Und die Frage kommt wahrscheinlich ganz, ganz oft. Mhm. Aber mir hat es halt auch umgetrieben. Und wenn jetzt schon mal die Worten da habe, die was wir entschieden haben. Ihr liegt im Supermarkt bei den ganzen veganen Produkten. Ich habe letztens hingegriffen, weil ich vegan einkaufen wollte. Habe nicht drüber nachgedacht. Und die wollte ich schon immer mal probieren. Ja. Und dann ließ ich daheim. Ich denke, scheiße, das ist ja nicht vegan. Nicht? Ich hab aber geglaubt. Ne?
Ja.
Warum habt ihr, weil der vegane Markt ist ja einer, der wächst. Das wird immer größer und es ist immer mehr. Denn habt ihr mit der Entscheidung quasi ausgeschlossen von eurem Produkt. Wie seid ihr da drauf gekommen? Geht es nicht anders? War es eine bewusste Entscheidung? Das darf mich total, total interessieren.
Wollen ein bisschen. Sagen wir so, warum wir kein Problem haben damit, dass die Produkte nur vegan sind, ist das, dass meine Vision.
Nur vegetarisch.
Ja. Das ist, ich habe ja vorher von meiner Vision geredet, ich möchte also Fleischesser dazu bringen, weniger Fleisch zu essen. Ein Fleischesser, der hat kein Problem, wenn das nur vegetarisch ist, weil er sowieso Eier und Fleisch isst. Ja. Deswegen ist es bei uns von der Kundengruppe, von der Zielgruppe her gesehen kein Problem. Das ist das eine. Das zweite, warum sie da vegan ist, aus unserer Erfahrung kann man sauberes Lebensmittel, das ohne Hochtechnologie und ohne Zusatzstoffe hergestellt wird, gut schmecken soll, einen guten Biss haben soll, nicht machen vegan. Ich kann es machen vegan, wenn ich nur Seitan nehme, das geht leicht, aber Seitan hat halt verschiedene Nachteile von geschmacklicher Art. Seitan hat das Problem, dass die Vorurteile in der Bevölkerung gegen Weizenverträglichkeiten so ein massives Hemmnis sind, ja. Das war das Einzige, was ich machen könnte. Ja. Das Soja, Tofuhaut, das war vegan gewesen. Das ist betriebswirtschaftlich
unmöglich. Das war betriebswirtschaftlich
unmöglich. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber nur ich kann nur sagen, aus unserer Erfahrung geht das nicht. Weil uns war wichtiger, dass es gut schmeckt, dass es einen guten Biss hat, damit ich die Fleischerzeuger, die Fleischverbraucher ins Boot kriege.
Okay, und das was das Eiklar jetzt erfüllt in eurem Produkt, ist das, was ich sonst durch technologischen Prozess oder durch Zusatzstoffe leisten muss.
Richtig.
Und das kann ich sonst nicht herstellen, diese Funktion. Was für eine Funktion ist das, außer die Bindung?
Die Funktion ist hauptsächlich die Bindung, damit ich die Struktur kriege. Wenn ich jetzt, was ja fast ausschließlich passiert, heute Isolate und Konzentrate nehme, dann reinige ich das auf einen hohen Eiweißanteil auf. Dann kommt die Bindung aus diesem hohen Eiweißanteil.
Kann man kurz erklären, was Isolat und Konzentrat ist?
Zum Beispiel Erbsen hat vielleicht 8% Eiweiß, Nachher hat es 90% Eiweiß.
Das heißt, ist ein Konzentrat.
Ja, das ist ein Isolat.
Das ist ein Isolat.
Aber dadurch bindet er das Eiweiß. Und weil ich in die Pilze, weil ich es nicht aufreinigen tue, auf einen hohen Eiweißgehalt, sondern natürlich nicht,
das weiß ich auch, wenn
die Pilze die Bindung nicht, dass das Produkt bindet.
Nur, dass man es vergleicht, wie es richtig gesagt hast. Du gehst von einem einstelligen auf einen hohen zweistelligen Prozentgehalt. Dafür musst du nicht nur mechanisch abpressen, sondern auch chemisch empfinden. Das heißt, da werden Lösungsmittel eingesetzt, benzinartige Sachen, eine chemische Fehlung, und dann bist du irgendwann bei einem Isolat, du isolierst das Protein, das nichts anderes
mehr drin ist. Das heißt, ich wasche eigentlich wie beim Seitan, wo ich alles auswasche, bis auf das Gluten, wasche ich da halt mit Verfahren, die halt mechanisch, chemisch, sonst was sind, mit Zusatzstoffen, einfach alles andere aus dem Produkt. Dadurch isoliere ich das und gleichzeitig konzentriere ich, indem was überbleibt, den Gehalt von dem, was ich haben will.
Dadurch bindet
das ist Konzentrat
Isolat.
Nein, ich habe da quasi schneeweißes Pulver und das kippe ich dann um in den Trichter zu den zwei Förderschnecken und dort wird das mit Wasser vermengt und dann entsteht die Struktur. Weil ich muss den Rohstoff dermaßen denaturieren, dass das überhaupt geht. Würde ich da jetzt einfach ein Erbsen mal reinschmeißen, verklebt die ganze Sache und ist das alles erledigt. Und das geht nur so. Und das ist einfach quasi der Unterschied. Ja. So kann ich auch vegan Lebensmittel herstellen. Die muss halt auch ein gewisses Muckgefühl und Biss haben. Nur ich muss dann schon genau überlegen, ich sage immer, wenn ich Packung umdrehe und als erstes steht Wasser an der Zutatenliste, naja, dann muss ich schon irgendwo nachdenken. Und sobald ich.
Warum das? Warum?
Wenn der Hauptanteil an einer fleischlosen Wurst Wasser ist, dann ist das Pulver und Wasser. Dann muss ich einfach, ich sage mal, so mündig sind wir alle als Konsumenten.
Und unterschätzt das nicht, also ich nehme das für mich auch nicht in Anspruch. Das ist nämlich auch ein Grund, warum wir Bauer to the People machen, weil für euch ist klar, nicht? Aber da lebt es hier natürlich wie alle anderen auch in irgendeiner Blasen, wo es logisch ist. Aber die Leute wissen das nicht und da nehme ich mir selber nicht aus. Und dann kommen eben die Vorurteile raus oder das Nichtwissen.
Schmeckt
und aus dem Nichtwissen dann die falschen Schlüsse.
Ja.
Und deswegen ist es ja wichtig, dass man die Sachen auch erklärt, auf was ich schaue.
Ja.
Oder was verliere ich denn? Wenn ich das Ding jetzt so hoch konzentriere, denke ich mir, ja gut, dann nehme ich das andere weg, bleibt halt das, was ich will, über. Was ist denn jetzt das Negative dran, dass das andere weg ist? Was fällt mir denn dann?
Na, ich muss massiv nachhelfen. Das heißt, ich tue das irgendwo denaturieren, das hat dann immer
Energie braucht dafür, einen Haufen, Energie, dass das passiert.
Und, ich sage immer, wenn der Konsument das sehen kann, zuschauen kann, wie das gemacht wird, bin ich mir sicher, dass 9 von 10 Konsumenten das nicht mehr essen möchten. Ja. Das ist einfach ein unappetitlicher Prozess. Das ist schon allein aus dem Grund, möchte ich das gar nicht tun. Für mich war immer klar, ich möchte ein Produkt machen, wo jeder Konsument zuschauen kann. jeden Schritt in der Herstellung. Ja.
Rein von den Inhaltsstoffen.
Bei allen, auch bei der Herstellung.
Ja, aber beim Konsumenten ist es so, wenn jetzt bei euch wahrscheinlich in die Produktion geht, die Riesenmenge, nicht, wo
ja, ja,
eine große Masse von A nach B kippt wird. Also, da steigt ja der Konsument dann auch schon aus und sagt, groß, viel, schlecht. Da könnt ihr das machen, was wollt, und nur so gut. Ja. Aber wenn der das Große sieht, denkt er sich schlecht. Ja. Ist es auch schlecht?
Nein, also groß ist nicht gleich schlecht.
Ich frage jetzt bewusst so.
Ist also, völlig richtig.
Ja. Das ist vollkommen richtig. Groß ist nicht gleich schlecht. Na, meistens wird halt dann auch getrickst, weil es geht oft, wir kämpfen von der anderen Seite. In einem Konzern geht es oft um das Ding muss maschinengängig sein, die Masse. Mhm. Was können wir dann dazu schmeißen, dass das maschinengängig ist?
Damit ich spritzen kann,
damit ich halt Bällchen draus machen kann. Und wir haben die Maschinenhersteller so lange gequält, bis das funktioniert hat. Mhm. Die haben gesagt, wir greifen die Masse nicht, aber die haben sofort gesagt,
naja. Jetzt die Maschine an die Masse anpasst und nicht die Masse an die Maschine.
Du die Stärke dazu, genau, du das dazu, du gesagt, dann dazu, dann steckt das von selber und dann funktioniert das. Ja.
Ja.
Warum dann so viele Sachen drinnen, weil sie maschinengängig sein müssen.
Ist aber unendlich mühsam, behauptet, also, dass einige unserer Kollegen das auf sich nehmen. Der Beweis ist auch unter anderem, dass bei uns Maschinenhersteller oder Lieferanten von solchen Compounds, also Pulver und Wasser, wie der Thomas immer sagt, die geben einen Kopfschüttel bei uns bei der Tier aus, wenn wir sagen, das wollen wir nicht nehmen. Ja, wieso nicht? Das macht doch jeder. Nicht? Das ist das Normalste der Welt. Nur wir sind nicht vielleicht der wenig oder die Einzige, die sagen, das wollen wir nicht. Weil das einfach den Konsumenten sicher nicht gefallen hat. Aber das stimmt, groß bedeutet für den Konsumenten auch schlecht. Und darum sind wir froh, dass es solche Initiativen gibt, dass du machst, damit man das erklären kann. Nicht? Und,
aber wie könntet ihr das jetzt beweisen? Weil, wenn ich jetzt das weiterdenke, gut, jetzt haben sie es halt gesagt. Aber das müssen sie sagen, weil was würden sie sagen, dass es nicht so wirklich was wäre. Aber wie kann ich das jetzt feststellen, unabhängig von euch, dass ich euch frage, weil ich erwarte immer die Antwort, dass es super ist, weil sonst, woran sehe ich das, dass das bei euch anders ist, wie zum Beispiel, keine Namen nennen, aber woanders, ne?
Ja,
wie sehe ich das? Wie kann ich das als Konsument feststellen?
Ja, das kann ich in dem Sinn von außen nicht feststellen.
Da muss ich es euch glauben.
Ja, also Zutaten
siehst du mal. Du lachst, gleich glauben wir sowieso.
Gleich glauben viel mehr. Ja, aber die glauben, was glauben wollen.
Ja, genau. Und die glauben, was wollen und was einem gesagt wird, ne?
Ja.
Und wir wissen ja als Konsumenten
halt klar. Wir glauben uns aber viel nimmer. Nicht? Deswegen gibt es ja momentan viel Verschwörungen. Die Großen sind die Besen, die Kleinen sind die Kurzen. Diese Klischees, in denen wir leben.
Aber oft stimmt sie
ja. Ja, oft stimmt sie. Deswegen hat er das alles. An jedem Ding ist ja was dran, was Wahres. Ja? Aber
das ist auch nicht leicht zu erklären. Das ist auch schwierig. Und wir können nur durch unermüdliche Arbeit immer wieder die Leute das sagen, was wir tun. Und es gibt Leute, die uns das glauben. Ja, und viele. Und wir wollen dann letztendlich auch unsere Konsumenten zur Botschafter machen. Und das wären sie auch. Das sehen wir jetzt schon, dass die Konsumenten auch das rausgetragen. Aber ein gewisses Vertrauen ist immer notwendig, wenn ich nicht direkt dabei bin. Das ist klar.
Aber merkt ihr auch dieses, ein bisschen dieses Misstrauen? Ja, das merkt ihr ja.
Natürlich, ist klar.
Ja. Klar, weil ihr natürlich auch in den bösen Lebensmittelhandel liefert etc. Das heißt, ihr seid ja Teil dieser Maschinerie.
Ja, wie gesagt, die meisten Erzeuger, die sich dieser Techniken bedienen, die werden sich hüten, dass das so. Nicht? Und dadurch wird ja quasi Geheimniskrämerei betrieben, dadurch ist das überhaupt das steht
stand. Deswegen schwimmt sie alle im Endeffekt mit unterschiedlichen Produkten, haben wir zu viel im gleichen Teich.
Ja. Es ist halt ein großer Kampf im Lebensmittelbereich und es ist halt der Preis fast überall sehr runtergehandelt worden und durch die ganzen Aktionen und so weiter. Und dann ist es natürlich für die Hersteller immer schwieriger geworden, was gut zu machen. Nicht? Weil was gut machen ist immer teurer als was weniger gut
machen. Wie habt ihr es dann hier geschafft? Weil ich kann mir vorstellen, dass dieses Weglassen von diversen Zusatzstoffen, die halt unterstützen bei der Maschinengängigkeit, bei der Farbe, bei was und Teufel was, nicht? Das Weglassen kostet ja Geld.
Absolut.
Das heißt, eure Produkte sind unterm Strich teurer.
Sehr viel teurer.
Ja. Was war euer Trick, dass es irgendwie, weil das will ja jeder, also ich möchte am liebsten die sämtlichen Informationen in dem Podcast in 5 Minuten gratis, das ganze Leben lang. Das geht sich halt selten aus, der Spagat. Wie habt ihr es hier geschafft, dass gerade euer Produkt es doch geschafft hat, einen höheren Preis
mit höherer Qualität. Trick, wenn wir einen Trick hätten, dann darf man eher anwenden.
Ja, dann darf
es nicht sagen. Mühsame Überzeugungsarbeit, dass man die Leute sagen, schaut her, das Produkt kostet mehr, weil es eben so hergestellt wird, nicht? Und es ist auch sicher für uns ein Nachteil, dass es so teuer ist. Und wir machen es uns sicher, würden viel schneller auch zum Markt kommen und in die Köpfe der Konsumenten hineinkommen, wenn es billiger wäre. Aber es ist kein Kriterium. Es gibt schon genügend Leute, die auch sagen, okay, ich leiste es vielleicht nicht jeden Tag, aber hin und wieder ist mir das wert. Ja. Das ist wortwörtlich.
Steht so der Tropfen, hüllt den Stein. Und oft auch, wenn wir einfach da ab und zu einen Vortrag oder wo halten und dann hörst die Beweggründe und die Geschichte, das spürt man einfach, dass das halt, sag ich mal, wir machen das, weil wir überzeugt sind davon. Wir machen das nicht, weil wir jetzt da mega Geld verdienen wollen.
Wollt schon, ne?
Nein, da müssen wir ganz anders machen. Dann stelle ich beim Fleisch, dann stelle ich eine zweite Halle hin und produziere in Neuburger, was geht. Wir haben mit da schon einen Riesenmarkt vor der Tür, der ist nicht ansatzweise durchdrungen.
Das hat genau.
Hat er schon gesagt.
Das ist, also das ist eine Entscheidung, die eigentlich
gegen einen...
Das Gegenteil beweist nicht.
Wir zahlen da sehr viel Geld ein.
Wir zahlen dann nichts. Derzeit und auch noch längere Zeit, ja,
mit der
ein, damit wir massiv, das verkaufen. Ja. Also wir machen mit jeder Packung Verluste, das haben wir eh gewusst. Ne? Also von daher geht es da nicht ums Geld verdienen.
Aber ja, langfristig wollt ihr natürlich mit Geld verdienen.
Sonst funktioniert das Unternehmen, ist ja so.
Klar. Ist noch nein, aber ihr habt wirklich den Weg, das Risiko genommen zu sagen, also wenn ihr hättet ihr mehr verdienen wollen, wäre es wirklich gewesen, zweite Produktion Neuburger hinstellen, deutschen Markt angehen und das Wachstum geht weiter.
Genau.
Ja. Und da habt ihr euch auch wirklich bewusst, in dem quasi mal einen Rückschritt zu setzen.
Ja, wir haben sogar sehr hohes Risiko auf uns genommen, weil wir ja doppelt so viel investieren müssen, als wir vorgehabt haben. Wir haben ja nie vorgehabt, dass wir einen Rohstoff selber machen. Rohstoff selber machen heißt, das Ganze noch auch beschaffen für ein Geschäftsfeld, von dem wir vorher keine Ahnung gehabt haben. Ja. Und die ganzen Investitionen tätigen. Und wir waren, wo wir die Hermann-Produktion nur gebaut haben, bei 20, 25 Millionen Investment. Jetzt gehen wir gegen 50.
Ja. Ihr seht ja jetzt momentan im Podcast auch keiner, wie groß dieses Gelände ist, was ihr da habt, wie groß dieser Teil, also es sind ja zwei, quasi zwei große Gebäudeteile. Zwei habt ihr neu gebaut für Neuburger, oder?
Nein, für Hermann.
Ah, Entschuldigung, genau. Habe ich gesagt, hätte ich ja anders gemeint. Und das ist ja, ihr habt wie viele Leute, dass man das Unternehmen vielleicht auch kurz, ihr habt 110 Mitarbeiter,
insgesamt, glaube ich,
die ihr da beschäftigt.
40 bei Hermann, ne?
Das heißt, also große Investitionskosten, ein wichtiger Arbeitgeber da im Ort, ich glaube, es ist eine 2500 Seelengemeinde, den Dreh herum. Ja. Also, das heißt, ihr habt ja eigentlich mit dieser Entscheidung, das ist das, was mich auch immer interessiert bei Unternehmen, ihr habt ja nicht Verantwortung nur für euch, sondern ihr habt ja jetzt eigentlich Verantwortung für 110 Leute, die ihr dann ja mit der Entscheidung auch ein bisschen
auf jeden Fall,
ins Risiko genommen habt. Wie geht es einem da? Oder
es ist so, ich sage einmal, mit der Entscheidung haben wir überhaupt einmal 40 neue Arbeitsplätze geschaffen. Ich sage einmal, natürlich wird das Risiko mehr gehen.
Ja,
wir haben natürlich sogar ein mehr Verantwortung, weil wir steuern das Schiff und wir sagen eigentlich jeden Mitarbeiter, wenn du Pumpe anfängst hast, kannst du bis an die Pension da bleiben, sozusagen. Das heißt,
sind die Mitarbeiter lang bei euch?
Ja, eigentlich schon. Eigentlich die meisten wirklich bis an die Pension. Von dem her. Das heißt, aber so ist es Unternehmertum. Du musst irgendwo, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Du musst irgendwo natürlich sagen, du gehst einen Schritt voran, nur die Mitarbeiter, wir alle arbeiten an einer Sache, wir sehen uns alle als eine große Familie und die Leute tragen das mit, sonst bleibt der nicht lang bei uns, weil wenn er nur zu uns arbeiten geht und dann funktioniert das auch. Ich sage mal, denen haben mir erzählt, wir machen jedes Bewerbungsgespräch persönlich, weil es einfach wichtig ist, was ist das für ein Mensch, und auch Mitarbeitergespräche. Sie
sind bei jedem Bewerbungsgespräch dabei?
Ja. Sicher. Und so
egal welcher Position.
Inzwischen sogar für die wenigen Zeitarbeiter, die wir haben, die Leiharbeiter, möchte ich auch ihn kennenlernen. Also wenn ich in die Firma gehe und dann geht durch Produktion und dann steht da, wer den ich nicht kenne, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also da also bei uns hat jeder zuerst einmal ein Bewerbungsgespräch, dass man mal weiß, was ist das für ein Mensch, wo kommt er her, dass man ein bisschen gespürt und auch, dass man so Unternehmen und man sagt, wer sind wir?
Besuch?
Also, danke schön. Danke.
Danke.
Ja.
wer sind wir, wie funktioniert das bei uns und dass man sich da ein wenig findet und dass man sagt, an der Menge Menschengefühl am Ende sagt, okay, der passt zu uns oder der passt nicht zu uns. Sag ich mal für den. Das ist ganz wichtig, weil wir uns wirklich als große Familie sehen und darum ist es einfach ein Miteinander.
Dann hat das, ist das jetzt ein bisschen auch der Abgeschiedenheit, ihr seid ja wirklich weit weg. Also ihr seid ja von Linz.
Eine Stunde.
Also es ist schon sehr, sehr ländlich bei euch. Ja. Ist das auch der ländlichen Struktur gedient, dass die Leute so lange bleiben, dass das so familiär ist? Gar nicht das neben Linz auch?
Nein, das
oder ist war das Faktor, den man
so. Das war eine konkrete Vorstellung vor über 20 Jahren.
Ja.
Konkret 93, 94, wenn wir geplant haben, auf die grüne Wiese zu bauen, war die Überlegung, gehen wir nicht Richtung Stadtnähe.
Ja.
Weil wir die Transportwege ja täglich haben, in jede Richtung.
Genau.
Aber es war sehr schnell klar, also die Mitarbeiter am Land sind nicht vergleichbar mit den Mitarbeitern, die heute für so einen Job in der Stadt kriegen kann. Das hat sich eigentlich dramatisch verstärkt.
Was ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass der Mühlviertel einfach wesentlich leistungsfähiger ist im positiven Sinne, belastbarer ist, treuer ist, auch froh, wenn er einen guten Job hat, und auch so ein Gemeinschaftsgefühl hat. Und wir sind ja auch Mühlviertler und ich glaube, dass wir auch so gepolt sind und deswegen haben wir auch da schon ein Gemeinschaftsgefühl. Und das versucht man natürlich auch zu vermitteln und zu sagen, quasi das Berühmte, wir sitzen in einem Boot, was zwar jeder sagt, aber vielleicht dann nicht immer tut, versuchen wir auch zu leben. Und wir sind nicht auch Unternehmer, die halt wirklich jeden Tag
da sind. Wir sind selber drin und wir sind auch
Ihr arbeitet selber auch noch was, oder wie?
Ja, Vor vielen Jahren, wenn wir nur vielleicht 20 Mitarbeiter waren, ein gutes Erlebnis gehabt, da habe ich einen Lehrling gehabt. Und das war so die Zeit, wie ich auch selber aus der Produktion rausmüssen habe, was ich sehr ungern gemacht habe. Ich habe gern gearbeitet in der Fleischerei damals und halt mehr Verwaltung verkaufen, mich kümmern müssen habe. Und irgendwann war ich dann irgendein Engpass, zwei sind in den Krankenstand gewesen, einer hat sich den Finger geschnitten oder irgendwas und dann bin ich halt eingesprungen und habe mitgearbeitet. Und dann haben sie mir erzählt, der Lehrling dann nachher gesagt, das hat der Chef auch mal über so arbeiten müssen. Ungefähr.
Ja, aber das ist ein guter Punkt, das verwurzelt halt in der Region, das bringt mich nämlich zu einer anderen wichtigen Frage, die wir eigentlich immer stellen und die leider auch interessiert, mich persönlich auch sehr interessiert, wie weit geht bei euch Wachstum? Also gibt es bei euch irgendwo eine Grenze, wo ihr sagt, okay, da drüber wollen wir nicht hin und wenn es der Markt will, müsst ihr die Produktion, bekennt sie über die Grenzungen möglicherweise verlagern oder wird sie auch weggehen von da,
wenn es
sein
so,
muss. Das sind,
man muss glaube ich bei der ersten Frage aussetzen, das beantwortet ihr beide Fragen. Also wie weit geht denn Wachstum ins Unternehmen? Wir wollen immer, sag ich mal so, ab einer gewissen Größe tut sich das Unternehmen dann ein wenig verselbstständigen und du bist nicht mehr Manager. Und wir wollen kein Riesenkonzern werden, wir wollen immer eigentümergeführter Mittelstand bleiben, wir wollen keine Investoren herein haben, die was uns dirigieren, wie wir unser Geschäft zu machen haben. Und wir wollen immer quasi eine Familie sein, wo du jeden nur kennst. Ja. Du kannst natürlich nicht der beste Freund mit jedem sein. Und wir haben ein wenig so, unsere Vision ist ungefähr bei 150 Mitarbeiter, sage ich mal. Das ist quasi ein wenig der Deckel, wo wir sagen, da wird es dann schwierig, dass du als Einzelner da noch alles ein wenig mitkriegst von dem. Das heißt, von den Mengen her sagt uns der Markt, wo wir hingehen. Das heißt, unser oder mein Ziel ist, dass wir mal den bestehenden Grund nutzen wir mal aus. Wir haben dort 6 Hektar in Summe. 6 Hektar, wir haben jetzt ungefähr
6 Hektar Betriebsfläche.
Ja, wir haben eh schon 5 verbaut, glaube ich, von dem her. Das heißt, ein gewisses Wachstum ist noch möglich. Jetzt haben wir mal das Bestehende mal auslassen. Und,
das geht sich aus. Was? 5 Hektar, 110 Mitarbeiter, 40 Mitarbeiter, habt ihr Spaß, 1 Hektar, habt ihr über.
Ja. Und dann ist es ja auch gut. Es muss irgendwo mal gut sein. Also sag mal, Wachstum ist wichtig. Richtig, aber nicht um jeden Preis und auch in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Qualität. Unser System stellen wir schon so auf, dass das in sich ja ohne Wachstum einmal funktioniert, aber in gewisser Größe. Das ist schon wichtig, weil sonst hast du einfach grundsätzlich ein Problem, dass bei vielen Geschäftszweigen die Marge schon so extrem scharf knapp gefahren ist, dass quasi, wenn ich eine Lohnerhöhung habe, dann ist meine Marge weg. Und das ist auch wieder ein Preiswettkampf, vor allem bei den Lebensmitteln. Die Margen im Lebensmittelbereich, die sind so extrem niedrig und werden auch immer.
Da hört man von dritten Aufkommen stimmt zum Teil an solche Themen. Ja.
Und da geht geht es um das. Gut, das ist in der Automobilindustrie auch genauso, was man da, her mit den Zulieferern und so weiter. Und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, darum machen wir auch was Spezielleres. Darum machen wir für die Lebensmittelbranche, sind wir kleiner. Auch in Österreich, da gibt es ganz andere Schiffe. Darum wollen wir klar, überschaubar, spezialisiert und agil bleiben immer.
Agil,
und wir wollen immer der Herr unseres, insbesondere meine, ich will immer Herr meines Unternehmens sein und nicht von meinem Unternehmen geführt werden. Das ist ein Riesenunterschied. Und so, sage ich mal, wir können nicht sagen, was haben wir für eine Zielgröße, nur es muss alles immer wohl in einem Rahmen sein, dass wir sagen, okay, wir können schon noch bestimmen, wo das Ganze Schiff oder Fahrzeug oder wie man es dann nennt, wo der Weg hingeht. Wir werden nicht vom Markt irgendwo geschoben oder für die Investoren.
Ja, also so eine 5-Standort-Maximierungsstrategie kommt für euch jetzt in dem Sinne.
Wir bleiben auf
dem Standort. Ist gesetzt für euch, oder?
Wir haben keinen weiteren Standort in Planung.
Also als Produktionsstandort, fühlen wir es ihr wenig schwer, wenn ich 5 Standorte hätte, dass du das gescheit machst. Ich sage einmal, ich bin mit denen allen schon gescheit beschäftigt, dass ich den gescheit hinbringe und dann habe ich keine Gelüste, dass ich darüber hinaus wachse. Man kann sich natürlich über Lizenzproduktion und solche Themen Gedanken machen, nur ich baue nicht Torwerk und Torwerk und Torwerk, wo ich dann einmal im Monat dort bin und das ist eine andere Welt. Das funktioniert anders. Das ist ja dann nicht mehr.
Und das ist auch nicht eicher Welt. Also das,
das ist ja nicht mehr mein Unternehmen.
Wozu?
Ja.
Wozu mache ich das? Wozu brauche ich das? Wir haben Unternehmen, wo wir drinnen in unserem Bereich leben, den wir überhaben. Das heißt also, Zukunft schauen, Produkte entwickeln, am Vermarkten, das ist unser Job. So geht die Leute. Schau, du musst schauen, dass das, was wir da draußen versprechen, gescheit gemacht wird. Ja. Jeder ist gleich wichtig. Ja. Aber ich will dein Ding drin bleiben, will nicht irgendwo in einer Ebene sitzen, wo
muss man noch Statistiken
liest. Nicht einmal mehr weiß, wo die Firma ist. Ja. Wozu mache ich das dann?
Und dann kriegst also du einen Geschäftsführer.
Mein Verständnis ist das nicht.
Und dann kriegst du einen Geschäftsführer einen Bericht und das musst du dem glauben dann. Also ich sage einmal, dadurch, das wäre auch mal, was ich sie trinke bei den Leuten, weil ich will einfach wissen, was ist los. Es interessiert mich ja persönlich. Ich will einfach wissen, wie geht es ihnen, was ist los, was haben wir für Probleme, auch wenn ich nicht alle lösen kann, weil das ist auch wieder die Delegationssache. Die Leute müssen natürlich auch so weit sein, dass gewisse Probleme auch selber lösen. Aber ich will das einfach immer mitkriegen. Und so, was ich jetzt gesehen habe die letzten 5 Jahre, da tut es mir der eine Stand nicht schon gewaltig. Weil und wir, jetzt sind wir natürlich in den Hochform von dem Ganzen. Aber da sollst du dann, wie du richtig sagst, ich soll dann vierer
schauen.
Es ist ja mein Job als Unternehmer, ist ja nicht nur, dass, ich das, dass das Rad, das Werkel rennt, das ist dann vor allem ein starker Job für die Mitarbeiter, sondern wir müssen ja als Lenker vom Fahrzeug schauen, wo fahren wir denn hin. Und das heißt, ich kann nicht nur mit mir besetzen. Und wenn ich dann 5 Standorte habe, dann habe ich für alle 5 Standorte 0,2% Ahnung, was da los ist. Sag ich mal, das ist einfach nicht der Weg, wie wir Unternehmen führen wollen.
Ja, und interessant ist ja, dass sie die Mitarbeiter eh selber dann entwickeln. Ja. Und wir geben ihnen auch relativ frei, viel Freiheit und die entwickeln sich oft in ganz andere Bereiche. Und bei Neuburger, wie dann die Sättigung da war, hat man es ja ganz deutlich schon gesehen. Die
Sättigung ist gut,
und da habe ich, eigentlich mich dann komplett zurücknehmen können. Und ich habe dann nach 25 Jahren Aufbauarbeit, wo ich der Erste und der Letzte in der Firma war, jeden Tag, irgendwann mal gesagt, da war ich ungefähr 50 Jahre alt, habe ich gesagt, okay, aber jetzt will ich da nicht mehr in der Intensität so weiter tun. Ich will nicht verkaufen oder in Pension gehen, aber ich will einfach einen Schritt zurückgehen. Und habe die engsten Mitarbeiter gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass sie das Tagesgeschäft von Neuburg übernehmen. Und das war in 2 Jahren, haben wir gearbeitet, war das kein Thema. Seitdem führt eben der Broker ist, die Geschäfte von Neuburg. Also ich weiß nicht einmal, wenn es ein Problem gibt. Ja, interessiert mich.
Hat er das nicht
lassen? Zuerst machst du natürlich stolz.
Ich will leider ein richtiges Problem damit, oder? Dass er dann eigentlich
immer noch umgedacht hat. Ich bin stolz, dass die Mitarbeiter so weit engagiert sind und so weit sind, dass sie es machen können.
Ja.
Ich bin natürlich schon dabei, weil ich will im Unternehmen bleiben, in dem Sinne, wie wir vorher gesagt haben. Und ich will nicht, dass das ein Ding ist, was mir dann am Monatsende eine Zahl liefert, sondern ich will, aber es war schön zu sehen, wie sich Leute entwickeln, dass sie Verantwortung übernehmen, ohne dass man schiebt. Ja. Wenn man es nur ein bisschen lässt. Gell. Da haben wir ja schon verschiedene Beispiele.
Es wird dann, was du zum Tor hast, wird es dir einmal besser mit der Zeit, dass du den lieber magst. Also es ist so, es ist so die Geschichte, man muss natürlich, ich bin auch sogar schon in der Situation, dass ich mein Geschäft quasi aufbau, weil es einfach das Tagesgeschäft viel zu viel ist inzwischen schon. Man muss sagen, wir haben nicht mehr eine Firma, wir haben 3 Firmen. Wir sind zu dritt quasi jetzt in der Geschäftsleitung und wir sind alle eigentlich 6 Stunden Arbeitszeit ist.
Das heißt ja nicht, dass man von der Firma weggeht, das heißt nur, dass man das finale Tagesgeschäft das immer wiederholt.
Ja, ja.
Da brauche ich nicht mehr dabei sein. Ja. Das müssen die Leute sogar machen. Ja, ja. Das ist so kleine Problemchen.
Ja. Oder wenn eine Palette, wo falsch hingeliefert wird, dann kann ich mich nicht um jede Palette annehmen, das ist das tagtägliche Brot. So als Ding. Wenn es natürlich ein großes Problem gibt, ist eh klar, dann sind wir sowieso da. Aber andererseits sehen wir halt auch, wenn jetzt irgendwo von extern kriegt, dass manche komplett irritiert sind durch die Vorgangsweise, weil sie auf einmal ich einfach, da kommt ja mit mir jetzt ein Problem und da sage ich, ja, was tun wir? Also völlig irritiert, weil die einfach oft viel so in ein Korsett gepresst worden sind und wir halt auch durch Schulsystem und durch Studium so erzogen werden, brav auswendig lernen, nachbeten und nicht viel drüber nachdenken über die ganze Geschichte. Und dass das manche Leute auch überhaupt gar nicht umgehen können damit. Es hat auch Fälle gegeben, da haben wir uns auch für die Leute schon trennen müssen, weil der ist einfach, sage ich mal, mit einer nicht so extrem geordneten Struktur ist der einfach nicht schmeißen können. Andere ist wirklich, wie wenn es jetzt auf einmal ein Fesselst der Formel wächst, der entwickelt sich, der
was du Freiheit gibst.
Das hätte man nicht geglaubt. Du sagst, der Kind war immer normal arbeiten und der Formel, wir haben heute, hat sich innerhalb von 3 Jahren zum Produktionsleiter entwickelt. War immer, weiß ich, bei Neuburg war immer ein normaler Fleischhalt, kann innerhalb von 3 Jahren, hat er über mehr an sich Nummer und wir haben einfach gelassen. Weil es bei uns nicht die hierarchischen Konzernstrukturen gibt und du darfst ja das andere nicht angreifen und so weiter. Ja.
Sondern das geht ja auch noch aus mit 110 Mitarbeitern. Ja. Aber nicht mehr mit 300 dann, nicht? Also irgendwo ist dann diese Grenze, wo es das dann immer gespielt wird.
Oder 150, ne? Vielleicht 200, da müssen wir aber dann schon wirklich...
Irgendwann spürst du das eigene Unternehmen dann nicht mehr so, wie es das halt...
Es gibt immer so diese Grenze. Die Mitarbeiterzahl ist ja auch mal was Relatives. Das kommt ja wieder auf Branche immer
drauf. Ja, natürlich.
Irgendwo ist es halt. Wir werden sukzessive immer stärker in einen Automatisierungsgrad einige. Und der normale...
Ich wollte auch fragen, wie weit geht es mit der Automatisierung?
Weil erstens einmal
der Druck
auf die Leistungsbereitung. Bereitschaft auch bei den Mühlviertlern nicht mehr wird. Das ist einfach so.
Bei den Jungen,
die schauen auch, weil Leitmanagement ist einfach kein Thema. Das muss man akzeptieren. Nicht?
Ja. Das merkt man aber wirklich, dass die Jungen immer so leistungsbereit sind wie die Mitteljungen.
Und wir wollen natürlich schauen, nur die primitive Arbeiten nicht, die eigentlich stupid sind, die wollen wir automatisieren.
Also
das ist eigentlich das Spezielle der Pizzatur,
wo ich vorstelle,
20.000 Backen am Tag da aufgeschlichen. Ich meine, das muss kein Mensch machen.
Es gibt gewisse Sachen, wo Automatisierung durchaus Sinn macht.
Sinn für beide Seiten.
Also es wird viel bei uns, es ist ja viel so aufgebaut, dass wir relativ einen hohen Automatisierungsgrad kriegen und dass der Mitarbeiter vor allem Anlagenführer in Ort sein wird und auch Qualitätskontrolleur und solche Sachen, Optimierer. Das heißt, dann bist du bei einem ganz anderen Typ von Mitarbeiter, bei einem ganz anderen Mindset und der, was natürlich eine andere Entlohnung kriegt, wie ein klassischer, sag ich mal, Fließbandarbeiter oder sowas, das stirbt auch aus. Und so ist die ganze Firma schon mitgedacht, dass wir immer stärker in die Richtung reichen.
Das stirbt einfach wirklich aus, oder?
Wir sind aber da ein bisschen flexibel und schauen vor allem, dass wir ungenutzte Potenziale nutzen, insbesondere sagen wir bei den Wiedereinsteigerinnen nach der Karenz. Und dass wir insbesondere in der Bildzucht damit die Arbeitszeiten sehr flexibel sind.
Das ist gut,
damit die Teilzeitleute, das funktioniert super und da kriegst du auch wirklich gute Kräfte, die was sonst teilweise nichts machen. Das heißt, man muss da kreativ sein, weil da funktioniert bei uns natürlich Kinderbetreuung wirklich schwierig herum, muss ich sagen. Wenn wir so in der Peripherie sind, ist es selber, wenn man einen Junior, der was jetzt 4 Jahre
ist. Ah, schon Papa.
Ja, also da ist eine schwierige Geschichte. Statt dass du ganz ein anderes Angebot, dass da Frau dann irgendwo wieder einsteigen kann, zu kindergartengerechten Zeiten, da gehen wir dann, man muss halt einfach kreativ und flexibel sein und ein wenig sehen und da schauen wir, dass wir da sozusagen Mütter früher wieder zurückholen oder auch neu an unser Unternehmen binden, weil wir da generell, wir dann auch Mitarbeiter nicht über die Entlohnung oder sowas motivieren, sondern wir wollen quasi an der Sache.
Ist schlecht oder was? Jetzt wird es schlecht.
Nicht nur vergessen.
Da kann man es Schlecht ist relativ, ja.
Immer zu wenig, ja. Ja. Ich kenne es immer von mir, ja. Ja. Immer zu wenig.
Darum fahren wir gar nicht mit die Bohne und mit den Anreize an, weil da machen die Leute nicht, wenn sie das Zeug kriegen. Das ist schon, was wir schon sehen, das Thema Work-Life-Balance, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Arbeitszeiten, Flexibilität. Leute arbeiten auch gerne bei uns, weil wir relativ bald erfangen, aber sie sind halt dann um 1:30 daheim. Und das ist halt auch einfach familienfreundlich.
Das heißt, du hast eigentlich als Unternehmen so in der Peripherie oder Pampa, wie man vielleicht oft sagt, doch schon viel mehr Verantwortung auch für die Region, für die Gemeinde. Also schon fast ein paar politische Aufgaben schon über. Wobei dass ich da darum kümmert es mehr. Bei Linz habe ich Institutionen, die machen das für mich. Ne? Ja. Da habe ich die Kindergärten, ein gutes öffentliches Verkehrssystem. Da übernimmt es quasi die öffentliche Hand stärker. Das heißt, als Unternehmen in der Peripherie hat man...
Wir haben das sogar einen Plan, einen Kindergarten zu machen.
Aha.
Kinderbetreuung. Im Gotteshaus oder davor, das alte, sind wir dabei, dass wir kaufen, weil der hergestorben ist und wir sind auch schon gekommen. Da haben wir mittelfristig vor, dass wir einen Kindergarten machen. Und
ist aber eigentlich ein Armutszeugnis, sage ich mal. Weil das eigentlich ein Armutszeugnis, weil so sollte es ja nicht sein. Wieso ist das in den urbanen Bereichen, wieso ist das in der Peripherie nicht so?
Ja, weil es einfach mehr Infrastruktur gibt. Ne?
Ja, wieso? Sag ich mal, da kommen wir jetzt in eine politische Debatte ein. In Deutschland sieht man es genau, dass zum Beispiel die Ämter dezentralisiert haben und bewusst wieder ausziehen. Mhm. Und da reden sie von Landsterben, ja. Wenn man nichts tut, das ist eben genau das Schwierige. Aber davon lassen wir uns auch nicht, sag ich mal, irgendwie beschweren. Man muss halt dann selber, wir schauen auch, dass wir das Problem lösen. Mhm. Fertig. Nur das geht. Das ist das Einzige, was zählt. Ja? Jetzt haben wir schon als Philosophie im Kämpfen.
Es ist aber gut, es passiert bei uns immer bei den Gesprächen, aber wir waren ja eigentlich bei den Produkten über vegan. Man sieht immer, wo man hinkommt. Man kommt immer auf die gleichen Themen zum Schluss. Genau. Ja.
Und nach vegan kommt Bio, oder? Sozusagen, das haben wir wieder. Da schließt sich der Kreis.
Ja? Ah ja, über Bio müssen wir natürlich auch reden. Ja?
Bio war für uns eine Selbstverständlichkeit.
Weil?
Die Produkte. Weil wir glauben, dass die Konsumentenerwartung bei so einem Produkt ist, dass das ein Bio-Produkt ist.
Dann glauben sie es ja vielleicht, dann braucht es gar nicht machen. Weil es ist ja oft so, bei Bio glaube ich, es ist regional. Ja, bei regional glaube ich, es ist Bio.
Deswegen bewerben wir Bio gar nicht groß. Ja. Das ist nur ganz ein kleines Biozeichen vorne drin. Das ist für uns selbstverständlich. Mhm. Aber nicht, weil es Bio ist, sondern weil wir sagen, der beste Rohstoff, der sowieso sauber sein muss. Ja. Das ist halt zu viel. Aber nicht, weil es Bio ist, sondern weil wir einen besten und natürlich einen sauberen Rohstoff, den man unbedenklich essen kann, den wollen wir haben. Und Bio gibt uns halt die Garantie dafür. Ja. Deswegen ist Bio, aber nicht, weil es Bio ist. Das ist nicht eine Biophilosophie in dem Sinne.
Ja. Bei Hermann, bei
Neuburg geschaffen das nicht. Ja. Also wie ich erzählt habe, es war einer meiner ersten Versuche, auf Biofleisch umzustellen, von der Menge überhaupt geschossen.
Geht sich nicht aus.
Beim Schweinefleisch kriege ich nicht mehr als 5%.
Gar nichts.
Zu dem, was wir produzieren, bei Rindfleisch auch bei Weiden.
In Österreich oder generell
in
Österreich?
Ja, hauptsächlich in Österreich.
Ja.
Und Schweinefleisch kriege ich da in Deutschland wahrscheinlich nicht, weil Bio-Schweinefleisch, es ist
ganz rar, ja.
Gibt es fast überhaupt nichts, ja. Weil Bio-Schwein viel schwerer zu machen ist als Bio-Rind zum Beispiel.
Ja, und teurer wird einfach. Ja, das ist im Wochengang schon, aber es ist
halt ja, es geht gar nicht, aber es ist auch nicht so einfach. Es ist viel komplizierter von der Investition, Sie wissen das eh. Flächen und so weiter, also Bier, Schweinefleisch ist schon anspruchsvoll. Das machen nicht viel.
Ja, okay. Ja.
Genau, wir haben uns nicht nur beschäftigt, was reinkommt, sondern auch was mit den Produkten entsteht. Eben CO2 hast du auch schon angesprochen und ich habe da. Genau,
steht schon auf meiner imaginären Listen.
Ich habe da zwei Folien, da kann ich die Fragen vielleicht vorwegnehmen.
Die Folien,
man kann natürlich da unendlich Vergleiche bemühen. Ich sage mal, wir haben uns zwar rausgegriffen, Wasserverbrauch. Bild zu Rindfleisch.
Welcher Wasser habt ihr verwendet? Da gibt es ja auch verschiedene Berechnungsmethoden beim Wasser. Nur das direkte Wasser in der Produktion? Oder auch
ja, schon,
das, quasi, das virtuelle Wasser? Oder wie das
heißt? Was ich für das Tier brauche, natürlich, da ist auch das Waschen dabei. Es ist aber Pilz auch das Waschen und das Produktionswasser und sowas dabei. Weil sonst, dann muss ich schauen, das ist wie beim CO2. Mhm. Wir kommen dann zu den Zertifizierungen. Ich kann mich quasi anlügen oder ich kann die Realität abbilden und da haben wir schon geschaut, wie schaut das Welt wirklich aus.
Mhm. Also es ist der gleiche Scope.
Es ist der gleiche Scope, genau um das geht es.
Vor uns ist eine Statistik mit einem Wasserverbrauch pro Liter, pro Kilogramm Rindfleisch und pro Kilogramm Pilz. Pilze sind da mit 16 Liter Gesamtwasserverbrauch. kommt mir echt wenig vor, ja. Und Rindfleisch steht da mit 15.000 Liter. Ja. Wobei, man muss halt beim Rindfleisch...
Reinigung, das was trinkt und was am ganzen Weg, da ist auch das
Thema... Das Wasser für das Futter, für die Futtermittel drinnen, etc.
Bei der Frage Bier, da wieder Faktor was zu den. Und so kommt diese Zahl raus, weil beim Pilz, ich habe Wasser im Nährboden drinnen und ich kann den Pilz nicht gießen. Das war es eigentlich. Und dann hast du die Reinigung von der Halle nach der Ernte. Fertig.
Beim Substrat habe ich jetzt vorher noch gar nicht gefragt, wann das jetzt nicht der Geheimhaltungspflicht unterliegt, verwendet ihr da beim Holz Holzabfälle quasi, was im Zuge der Produktion
Sägespäne.
Sägespäne?
Sägespäne.
Oder ganze Hölzer?
Nein, Sägespäne.
Also es wird nicht extra Baum zusammengeschnitten jetzt für das, sondern die Sägespäne, die was entstehen.
So, wir schauen, du brauchst eine gewisse Qualität der Sägespäne. Okay. Ne? Nein, es ist schon nur, sage ich mal, aber es geht wirklich um das Verwöchene Anlage, kaufst du das. Wie arbeiten die mit der Entrindung und solchen Sachen? Sägespäne ist nicht gleich Sägespäne, sage ich mal so. Das heißt,
wir haben da kann man Wissenschaft draus machen wahrscheinlich.
Ja, wirklich, also, okay. Aber es ist nur... was aus der Palettenherstellung, Bretterherstellung, das sind solche Firmen, die tun jetzt nicht, die tun jetzt das sozusagen daneben machen. So entsteht das. Entsteht das. Heißt, das ist wirklich ein Nebenprodukt auf der Basis, was du machst. Es wird nicht extra Baum geschlägt dafür.
Okay, das wird. Also das Verhältnis ungefähr beim Wasser 1 zu 1000 Pilz zu Rindfleisch.
Und dann gehen wir zum Bewerten zum CO2.
Zum CO2,
da gibt es natürlich beim Rindfleisch und beim Fleisch Zahlen von bis. Da sind wir eher vorsichtig Seite jetzt gegangen. Wir wissen sicher, dass wir beim Pilz ungefähr bei 1 Kilogramm CO2 sind. Was ich brauche, Rohstoff.
Kilogramm CO2 pro Kilogramm Pilz, das du erntest.
Richtig,
oder?
Richtig.
Ernte der Menge.
Und beim Rindfleisch bist du ungefähr bei 13 beim österreichisch-regionalen Rindfleisch. Bei Argentinien bist du natürlich ganz woanders.
Ist jetzt eine fiese Frage, aber was für reden wir da vom Kilo Fleisch oder reden wir da auf 13 Kilo CO2 aufs Gesamttier gerechnet? Ich weiß es auch nicht bei den Statistiken.
Ist nicht so wichtig, weil du hast ungefähr 0,55 ist ungefähr mit den Knochen. Boah, das müsste ich rausrechnen.
Ich will
das
auch wissen, also was auch nicht.
Ich gehe mal vorsichtig aufs Fleisch, weil unser Gesamttier gerechnet ist, wäre es also nur für mich.
Ja, aber also es ist natürlich klar, es ist Rindfleisch um einiges. In dem Fall haben wir 1 Kilo bei CO2 beim Pilz und 13 Kilo beim Rindfleisch.
Genau.
Ja. Also und es ist einfach viel mehr.
Mindestens Faktor als zu 13, sagen wir so, eher oben. Also
viel mehr.
Ja. Und CO2, wir waren ja schon bei den Scopes, weil wir haben uns nämlich klimaneutral zertifizieren lassen. Wir sind seit Beginn. Das
ist ja klimaneutral.
Richtig, seit September 2016, seit wir die Hermann-Produkte produzieren wir komplett klimaneutral. Das gesamte Unternehmen, also der volle Scope, was du angesprochen hast, da kann man auch wieder unterscheiden, was zertifizierst. Das heißt, wir haben letztes Jahr 746 Tonnen CO2 ausgestoßen, weil ganz ohne geht es nicht. Es ist einfach so, jede Produktion verursacht CO2 in einem gewissen Maße. Das schauen wir, dass wir den Ausstoß auf der einen Seite so niedrig wie möglich halten, indem wir zum Beispiel jetzt unsere Photovoltaik dann noch heuer in Betrieb nehmen werden, dass die uns unterstützt.
Und jetzt ganz neu.
Dann kommt jetzt ganz neu. Und auf der anderen Seite tut man das, die geringe CO2 neutralisieren, indem wir in Brasilien ein Waldschutzprojekt unterstützen.
Also ihr kompensiert die Äquivalente.
Anders geht es ja nicht. Ich sage mal, sonst darfst du nichts machen.
Da gibt es einfach unterschiedliche Projekte zum Erklären, in Entwicklungsländern, in Peripherieländern versuchen durch Projekte CO2 einzusparen und das CO2 quasi, was durch diese Projekte dort eingespart wird, das kann man quasi
in Summe wir CO2 neutral, weil
genau. Man unterstützt diese Projekte und das ist quasi das CO2, was dort eingespart ist, das, was man da quasi gegenrechnet.
Und so in Summe sind wir neutral.
Richtig.
Genau. Richtig, genau. Ja, abschließend sagen wir immer gern, was man auch schon ausführlich ganz natürlich zubereitet, die unsere Hermann-Produkte, aber da möchte ich nochmal zurückkommen auf die Eingangsfrage, die was du sichergestellt hast, quasi der Weg vom Fleisch zum Pilz. Und wie wir es glaube ich auch schon ausführlich erläutert haben, wir machen das nicht, weil wir da jetzt einen betriebswirtschaftlichen Grund drin sehen, sondern wir machen das aus Überzeugung und weil wir glauben, dass wichtig ist, dass man auch oder da haben wir uns so gern die Folie von den Kindern, ein bisschen an unsere Kinder denken und wie geht denn das Ganze weiter und wir sehen, wo die Entwicklung hingeht. Klimaerwärmung ist ja nur ein Schlagwort in die Richtung, dass wir da ein bisschen was tun müssen. Das heißt, wir machen das wirklich aus Überzeugung.
Ja, wir wissen, wir können die Welt nicht verändern, die große weite Welt, aber wir können in unserem Bereich was tun. Ja. Und das tun wir auch. Das ist auch die Antwort auf die Frage, warum wir das anders machen wollen. Also wir behaupten schon mit Stolz, dass wir sagen, es ist keine betriebswirtschaftliche Entscheidung, sondern es ist eine Gewissensfrage, damit wir auch unsere Verantwortung wahrnehmen als Unternehmen, wo geht es hin. Und wir wissen alle, so können wir nicht weiter tun. Nur die Veränderungen sind halt schwer. Und jeder tut sich hart, dass er Gewohntes verändert und wir wollen es halt die Leute ein bisschen leichter machen, zumindest die eine oder andere Fleischmilz halt auszulassen und dann eben vielleicht ein anderes Produkt zu verwenden, ohne große Verluste.
Vielleicht oder anschließend, das ist ja genauso.
Ohne große Verluste.
Ist ja genauso mit vegan die Sache, wo ich sage, quasi, wir wollen lieber viele Leute dazu bringen, einen kleinen Schritt zu machen, wie ich springe 90% ab und wir haben wieder im Großen und Ganzen nichts davon. Das heißt, so muss man unser Projekt auch sehen. Darum ist das Thema vegan und die ganzen Sachen jetzt nicht das vordergründigste Punkt, weil wir schauen lieber, dass wir viele Fleischesser dazu bewegen, dass einmal in der Woche oder zweimal in der Woche auf das verzichten. Und wenn du jetzt für halb Österreich denkst, da geht es um eine Menge, was sich dann in Summe Auswirkungen hat. Und so, deswegen schaut unser Wurst auch wie Wurst aus, deswegen schaut unser Schnitzler wie ein Schnitzel aus.
Weil der das Fleisch ist beim Abwehren, warum muss man das nachimitieren, aber das ist eh schon oft gestellt worden, wahrscheinlich haben oft diskutiert, hat jeder seine Meinung dazu. Genau. Wurst, glaube ich, ist einfach eine praktische Form.
Es ist nicht nur eine praktische Form.
Fleischgebackte Form.
Es ist gelernt. Und wenn ich jetzt mich damit befasse, was hindert die Leute daran, etwas zu verhindern, dann ist es, so blöd das klingt, Risiko. Ja. Was man nicht gewohnt ist, bedeutet ein Risiko. Ja, man weiß nicht genau, wie geht das, wird das, was kann ich das? Und wenn wir die Frage gestellt kriegen, warum schaut das wieder wie eine Wurst aus, dann stelle ich mir die Gegenfrage, wie soll es denn ausschauen? zum Beispiel, wo gang es dir, gehst in den Supermarkt rein, siehst ein Produkt, das schaut aus wie ein Würfel zum Beispiel.
Wie Leberkraft.
Wie gang es dir?
Frage ist auch praktisch, ne?
Nein, stell dir das vor. Es schaut aus wie ein Würfel. Wie gang es dir da? Wie baut ich das ab?
Was tue ich damit?
Das denkt man aber nicht, sondern das geht unbewusst. Das heißt, ich habe keine Chance, dass ich dort hingreife. Wenn es wie Würstel ausschaut, habe ich viel mehr Chance, dass einmal hingreift.
Und wir wollen so die Strukturen, was im Hirn sind, ihr wollt es verkaufen.
Von denen sind wir fest überzeugt, dass es ganz ein wichtiger Faktor ist. Und wenn wir das nicht machen würden, würden wir noch viel schwerer.
Ist wahrscheinlich auch nicht die Aufgabe von einem Unternehmen, dass man quasi jetzt solche Strukturen auch verändert. Man kann einen Anspruch haben, aber.
Es ist eine Illusion, was die durchführen
kann. Kostet als Fuß zum Mocke,
wie kolossal scheitern. Deswegen sind wir nach wie vor überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Aber weil ihr jetzt wieder vorher Risiko gesagt habt, wie wird man risikoaffin, also wie ein Unternehmer? Oder wenn man es nicht ist, wie kann man es wehren? Oder ist man das einfach?
Unternehmer sein.
Dass du risikofreudig bist als Unternehmer.
Ich möchte so sagen.
Oder wird man das oder ist man das?
Wenn ich nicht risikofreudig bin, dann soll ich es lieber bleiben lassen.
Dann soll ich nicht Unternehmer
sein. Das ist ganz einfach.
Also man ist oder man ist es nicht, oder wie?
Wenn man nicht ein gewisses Risiko auf sich nehmen will, ist es viel besser.
Wenn du nicht ein gewisses Risiko geben willst, dann tust du oft relativ schwer, weil ein Unternehmerleben musst du halt einmal schwimmen und einmal über den Schatten springen und einmal hast Dinge, wo du sagst, das weiß ich nicht, ob
bringt das bringt Unternehmen mit sich.
Das ist einfach so.
Es ist kaum Unternehmen in der Lage, sagen zu können, okay, ich habe jetzt einen Markt, ich habe ein Know-how und das bleibt so. Das kann keiner. Das heißt, es wird sich verändern. Und diese Veränderung schaffe ich, das ist schon das erste Risiko, was ich habe. Und wenn ich nicht bereit bin, das Risiko zu gehen, dann gehe ich wohl in einen Angestelltenjob, ganz egal, ob was gehoben ist, aber dass ich das Risiko nicht habe, das muss ich, zu dem muss ich bereit sein. Ich muss auch bereit sein, einen Einsatz zu bringen, ja, aus unserer Sicht, das ist halt unser Selbstverständnis. Ich darf ja nicht ständig fragen, wenn ich ständig frage, okay, wie viel Freizeit habe ich dann, ist aus meiner Sicht, du musst dir gut überlegen, ob du das hattest. Dann lass es lieber. Ja. Du musst da, ich sage immer, ich gehe nicht als Unternehmen in Unternehmen, sondern ich gehe in ein Projekt ein, ja. Das ist wie ein Hobby, ja. Mhm. Das muss genauso sein, ich muss das gern machen, ich muss das Spaß machen und ich muss sagen, das möchte ich erzählen, ja.
Das taugt mir, ja. Da sind wir jetzt bei einem guten Punkt, weil das sagen wir bei jedem Mitarbeiter zum Einstellungsgespräch. Wir wollen, dass der Mitarbeiter das macht, was er gern macht, das macht er gut. Und viel erfolgreiche Unternehmen siehst du aufgrund dessen, weil das aus der Gründerperson oder aus den Gründer oder sonst wen rauskommt, die wollen die Sache machen. Die sehen sie, ah, nee, der Unternehmen ist nicht Zweck zum Geldverdienen, das darf an zweiter Stelle stehen. Sagen immer, nur wir sehen uns als Diener an der Sache. Und du musst dich voll und ganz der Sache, dem Unternehmenszweck quasi, unserer Meinung nach, fast weitgehend verschreiben, weil nur dann kommst du in eine gewisse Tiefe von den Problemfindungen und von den Lösungen, dass du einfach besser bist wie die anderen und dass du dich am Markt dann bewähren kannst. Weil sonst wirst du
nicht mehr. Vielleicht einen anderen Vergleich. Es gibt da sehr viele Leute im Hobbys, es gibt sehr viele Leute im kostspielige Hobbys. Aufwendige Hobbys, wo sie viel trainieren müssen, wo sie viel einsetzen müssen und so weiter. Ein Hobby fragt sich keiner, ist es wirtschaftlich. Ja? Das macht er, weil es ihm taugt.
Ja. Ja,
genau. Genauso muss man ein Unternehmen sein, aus unserer Sicht. Ja? Und uns gefällt unser Geschäft. Ja? Und ich sehe persönlich, für mich besonders, bin ich dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit gekriegt habe, dass ich sage, ich kann das eine aufbauen, ja? Und kann jetzt nur genau die Antwort auf die Fragen, die sie da gestellt haben, geben. Ja. Und wenn es das gelingt, dann ist für mich das höchste Ziel erreicht, was man erreichen
kann. Ja. Und wann steigt dann der Papa aus dem Unternehmen endgültig aus und übergibt den Buben?
Das ist ja fließender Übergang, oder?
Genau.
Also, gibt keinen Stichtag, oder? Nein, Unternehmer geht ja nicht in Pension, oder?
Das hängt stark mit der Entwicklung
von Es ist schon um die Ressourcen und um die Kompetenz. Also ich sage mal, man muss das halt irgendwo fließen und das ist sowieso irgendwo eine Entwicklung und du bist jetzt auch nicht der Typ, der was jetzt an seinen Sessel klebt, sage ich mal. Das ist auch natürlich eine Typenfrage dazu. Aber wir haben alle so viel zu tun, dass jetzt jeder froh ist.
Momentan glaube ich, ist es eh noch wichtig, dass ich da bin, weil wir einfach so viel zum Erledigen haben. Und für mich persönlich ist ja so ein Unternehmen oder ein anderer Job nicht der, wo ich sage, jetzt haben wir es endlich geschafft und jetzt bin ich da, sondern wenn das Entwicklung abgeschlossen ist, ist es für mich eigentlich nicht mehr spannend. Ja. Ich bin draußen, wenn es in die Umsetzung gehen, interessiert es mich nicht mehr stark. Ja.
Das hilft in dem Fall
wahrscheinlich mir und dem Thomas, dass ich dann wirklich irgendwann mal in Pension gehe. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Ich habe viele andere Interessen.
Hat man Zeit für die Interessen? Wie viele Stunden sind es jetzt, was ihr so quasi in der Woche arbeitet, so jeder?
Ja, die haben, ich habe es noch nicht gezählt.
Weil so viele Leute Unternehmer werden wollen, inklusive mir.
Ich habe keine Ahnung. Das hat mich nicht interessiert. Das war mir nicht ausgegangen. Wie viele Stunden das ich arbeite? Weil geistig bin ich sowieso 24 Stunden.
Also geistig immer.
Also man ist nie weg.
Nein. Also ich nicht.
50, 60.
Also mich stört das.
Deswegen soll es aber sein, was am Spaß macht, weil man eigentlich im Kopf nie weg.
Na, wir treffen uns am Wochenende in der Firma. Also, ich gehe runter am Wochenende, wir müssen mit allen Fahrzeugen fahren und dann gehen wir zu den Pilzen, weil es mich einfach selber interessiert. Ja, und wer ist da? Es ist immer so, also das ist ja nicht so quasi, ich jetzt stempel aus und jetzt gehe ich heim und ich bin so wir sind so eigentlich so gewohnt, in der Firma aufgewachsen, das ist immer so allgegenwärtig, ich wohne sogar da oben, ja. Ich wohne wirklich in der Firma quasi. Ich bin immer gewohnt gewesen, gehe hinten raus, für mich ist das komplett normal und da gehe ich halt, wenn man was einfach gehe ich halt um 9:30 oder um 6:30 in der Früh mal geschwind da rein und macht man das und fertig. Das ist irgendwie so, das wird so fließend. Das ist nicht, ich gehe jetzt in die Arbeit und dann stempel ich und dann kann ich dann endlich heimgehen um 4:30. Ja. Also das, dann darf es nicht Unternehmer werden. Ja.
Verstehe. Mhm. Ja, habe ich jetzt zum Abschluss irgendeine Frage gestellt, also nicht gestellt. Die hätte stören sollen, frage ich auch immer ganz gern. Was in dem ganzen Kontext noch wichtig ist, was ich auch noch gern sagen darf, was ich jetzt wirklich vergessen habe, wo geht es denn hin mit den Produkten? Wohin geht es denn hin mit Hermann Fleisch los?
Sagt uns der Markt?
Ja, es ist, glaube ich, ganz klar, dass der Trend dorthin geht, dass die Menschen grundsätzlich schon verantwortungsvoller leben wollen. Ich glaube, das ist eine breite Sache, nicht jeder, aber schon eine breite Sache. Die Schwierigkeit besteht nur darin, es zu tun, ja, und dann wirklich Dinge zu verändern. Und das sehen wir jetzt unseren Job, was unseren Job jetzt, dass wir die Leute dort hin mit Freude helfen. Ja.
Ja.
Und unser großes Projekt, was wir jetzt noch vor uns haben, ist, dass wir in der Kommunikation auch nur viel mehr die Leute beim Herz treffen. Ja. Mhm. Und nicht mit Produktargumente oder Gesundheit und du sollst weniger Fleisch essen, du kannst niemand locken. Ja.
Vor allem mit dem Sollst und du musst, kommst du nicht weiter.
Kommst nicht weiter, im Gegenteil, man erreicht genau das Gegenteil, weil die Leute nämlich eigentlich, wenn man selber von sich aus die Diskussion entfacht, die Leute eigentlich ein bisschen in den Spiegel vor Augen hält und bei einer kommt auch, dass sie kritisiert werden. Ja. Dadurch kommt das sehr schnell Gegenwehr. Mhm. Also mit dem sind wir jetzt schon länger konfrontiert. Und deswegen arbeiten wir intensiv an einer anderen Kommunikation, die einfach, wie gesagt, sozusagen die Leute erstreben sollen, das Ziel zeigen sollen.
Ja.
Was mit dieser Marke erreichen können.
Ja, ja.
Und da haben wir gerade jetzt in dem nächsten Workshop mit ein paar Leuten, von denen wir glauben, die uns da weiterhelfen können. Mhm. Dass wir einfach den Resonanzpunkt bei den Menschen finden. Ja. Mhm. Wo können wir ihnen sagen, dass unsere Marke für einen eigentlich eine Hilfe gibt?
Ja.
Und er vielleicht sogar Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht, die er nicht vorhin hat. Ja.
Ja.
Dass er ein bisschen leben will und dass er für seine Gesundheit, für tun will, was da will. Dass wir ihm eigentlich helfen, da einen Schritt zu machen.
Ja, Resonanz ist ein guter Punkt. Ja. Es gibt halt gerade ein deutscher Soziologe ein dickes Buch geschrieben über das Thema Resonanz, der Hartmut Rosa, wo es darum geht, in Schwingung wieder zu kommen mit seiner Umwelt oder sowas.
Das geht
auch. Lass uns ja wieder gespielt ein bisschen. Ich wollte eigentlich die Frage stellen, kennt ihr uns als Unternehmer, die ja Tun-Menschen sind? Ja? Wie kommt man vom drüber reden ins Tun? Das, glaube ich, war ein guter Punkt, wie man es schafft. Mhm. Fällt euch sonst noch was ein, weil es ist wirklich, ich glaube, ein großes Problem ist, dass man viele Ideen hat. Mhm. Ich merke es von mir selber, also ich rede viel von mir selber, wenn ich solche Fragen stelle. Wie kommt man vom, ich habe eine Idee und ich tat gern in, jetzt habe ich es da.
Wieso machst du das nicht?
Ja, super.
Wir sehen das nicht so schwierig. Wir tun es ja schon.
Entschuldigung, ich soll es jetzt sagen.
Ich glaube, das war ein schöner Schlusswort.
Nein, wir sagen, geht nicht, gibt's nicht.
Geht nicht, gibt's nicht.
Geht nicht, gibt's nicht.
Und wie sagst du?
Warum tust du das nicht, oder?
Aufgeben wir den Brief.
Mit diesen Worten, meine Herren, vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.